Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos, DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblick-Formats hier bei wrestling-infos.de. Wollen wir mal schauen, wann wir diese Woche erscheinen werden, denn aufnehmen tun Chris und ich heute zu einer sehr ungewohnten Stunde. Wir nehmen mich schon am Dienstag auf, um 19.01 Uhr zeigt meine Uhr an. Wie soll ich sagen, die Arbeitsbelastung hat es ergeben, dass wir es jetzt am Dienstag schon vorziehen, ist aber nicht schlimm, denn wir haben den Pay-Per-View gesehen oder das Special Event in Saudi-Arabien, wir haben die Raw-Ausgabe uns zur Gemüte geführt und ja, ob wir jetzt noch ein oder zwei Tage warten, was die Shows angeht, wird eh nicht mehr viel passieren. Was die News angeht, kann natürlich immer noch das eine oder andere passieren, zumal wir einige Situationen haben, die sich in der Schwebe offenbar befinden. Stichwort Becky Lynch, Vertragsstatus, was war mit Cody Rhodes beim Royal Rumble? Hätte er ihn ursprünglich vielleicht gar nicht gewinnen sollen? Wer hat das Tag Team Main Event Match bei WrestleMania vorgeschlagen? War es angeblich sogar The Rock selbst? Die Anzeichen verdichten sich. Also da wissen wir noch nichts Genaues. Es kann also sein, wenn dieser Podcast über den Äther geht, dass wir hier etwas veraltet sind. Was aber auch nicht so schlimm ist, denke ich, denn diese News stehen hier und heute nicht im Fokus, sondern die Aufarbeitung der Saudi-Show mit der anschließenden Raw-Ausgabe. In diesem Sinne haben wir, glaube ich, einiges, was vor uns liegt. Ich freue mich, das wieder zu besprechen mit der besseren Podcast-Hälfte. Herzlich willkommen wieder aus München, der Christian, unser Chris.
Wunderschönen guten Abend und ich muss sagen, das ist unglaublich, wie unterschiedlich die Orte mittlerweile sind bei mir, wo ich aufnehme. Aber zumindest bleibt eines gleich, nämlich ein nettes Stündchen oder zwei mit dir über die vergangene Woche zu plaudern. Da freue ich mich immer wieder sehr danach oder giere danach. Und jetzt haben wir wieder ein Pay-Per-View hinter uns. Der nächste folgt auch schon zugleich, also es passiert relativ schnell. Und bei solchen Pay-Per-Views, wir haben es hinbekommen, kein einziges Wort hat einer quasi gesagt, beziehungsweise keine Sätze haben die Lippen bezüglich der Show verlassen. Also wir gehen sehr nüchtern, wir gehen sehr nackt in diese Besprechung und ich bin sehr gespannt, was für einen Eindruck du hattest von diesem durchaus interessanten Premium-Live-Event, wie sie ja mittlerweile heißen.
Ja, PLE ist ja die neue, ja auch jetzt schon lange nicht mehr neue Abkürzung, aber ich sage immer noch Pay-Per-View, ich weiß nicht, ich finde die Abkürzung irgendwie putzig. Und bei vielen ist es ja auch noch ein Pay-Per-View, ja, bei WWE derzeit ja nun schon längeren nicht mehr, aber bei anderen, bei AEW, ich glaube, ich habe schon ewig nicht mehr geguckt, aber da war es nach meinem letzten Stand, war es da tatsächlich noch ein klassischer Pay-Per-View, wo du was bezahlst und dann kannst du es dir angucken. Leider lässt es die Zeit kaum zu, dass Chris und ich noch AEW gucken. Irgendwann werde ich Chris noch dahin prügeln, dass er sich Ospreay gegen Danielson anschaut. Ja. Ich habe es schon gesehen. Ich bin sehr gespannt, was unser Chris dazu sagt. Aber ihr seht schon, das ist das letzte Match, das ich gesehen habe. Double or Nothing habe ich leider auch noch gar nichts gesehen. Es ist derzeit, ja, wie soll ich sagen, es ist der Luzifer-Los, dass man da irgendwie bei zwei Ligen irgendwie noch hinterherkommt. Zumindest bei Chris und mir ist das so. Wir haben ja noch ein paar andere Sachen zu tun. Aber das soll uns hier gar nicht weiter beschäftigen. Wir wollen euch da gar nicht irgendwie groß dicht sülzen mit dem, was privat noch bei uns ansteht oder auch nicht ansteht. Wir wollen uns vielmehr die Show angucken. King and Queen of the Ring. Wir waren wieder mal in Jeddah, Saudi-Arabien. Das war für uns insofern natürlich gut, weil die Show zu einer sehr christlichen Zeit bei uns auch lief. Also das konnte man sich entsprechend geschmeidig auch live angucken. Ich habe es tatsächlich nicht geschafft, Chris auch nicht. Wir haben es im Nachgang uns angeschaut. Aber das ist insofern auch wieder super, weil dann kann man es wegspulen. Also so viel zu spulen gab es allerdings tatsächlich gar nicht. Es waren nur 3 Stunden Show, war relativ gut getaktet, die Matchfrequenz mit ordentlich Hype-Videos und gar nicht so viel, sag ich mal, an Werbe drumherum wie sonst. Zumindest kam es mir so vor. Ich konnte ja aber auch eben ein bisschen spulen. Aber ich habe das Gefühl, ich habe nicht so viel gespult wie die letzten Male. Und von daher war das insofern wieder ganz gut. Ebenfalls positiv, nach allem, was ich mitbekommen habe, wurde niemand zersägt. Und ich möchte das auch, es soll gar nicht irgendwie so zynisch, doch vielleicht zynisch schon, aber es soll gar nicht irgendwie verharmlosend rüberkommen. Ich werde auch nicht müde, das bei jeder Saudi-Show immer noch mal zu erwähnen. In welchem Land hier WWE und nicht nur WWE, sondern noch ganz andere Unterhaltungsgiganten, egal in welcher Sportart, hier für viel Geld sich zum Pausenclown eines Regimes machen, das der Meinung ist, für Geld können wir alles kaufen und kann man auch alles vergessen machen. Und da kann man noch so häufig sagen, nein, Menschenrechte sind uns wichtig, hört mir auf, solange man sich dann für Geld dahin stellt, glaube ich keinem Unternehmen, das da auftaucht, ein Wort davon, dass das ja alles mit der Menschenwürde und so weiter so wichtig ist. Aber das wollen wir nicht weiter vertiefen. Ich möchte es auf jeden Fall, es ist mir wichtig, das immer einmal kurz zu droppen. Und da müsst ihr leider auch durch, wenn ihr hier bei uns reinhört. Wir sind da ja ein bisschen eigen, aber was das angeht, sind Chris und ich tatsächlich sehr eigen. Und ja, Chris, also das machen wir eigentlich immer so, ne? Das wollen wir das mal, dass wir das nochmal droppen.
Ja, wird auch immer so bleiben. Also wir werden ja auch Vince McMahon quasi nicht vergessen. Also nicht, weil er so Großes geleistet hat, sondern auch aufgrund der Situation, in der ja, sich WWE mit ihm, durch ihn, wegen ihn befindet. Ich denke, das sind doch so Messages, die wichtig sind. Und ich denke, eine Message wird dadurch unterstrichen, dass man sie nicht nur einmal droppt und dann quasi sagt, ja, Arbeit erledigt, sondern konsequent mal die Leute daran erinnert, was eigentlich Tatsache ist. Und in dem Fall hat Saudi-Arabien so seine dunklen Seiten, sage ich mal. Aber ich denke, jeder weiß Bescheid.
Ja, ich will da jetzt auch gar nicht immer den großen Moralapostel hier spielen und sagen, ja, ist doch alles so moralisch toll, wie wir sind. Und alle anderen, die da mit Saudi-Arabien Geschäfte machen, sind ja alle so böse und wir sind so moralisch gut drauf. Nein, das will ich gar nicht sagen. Menschen sind nun mal ein bisschen scheinheilig, vielleicht ich bestimmt auch, vielleicht sogar der Chris, wobei ich es bei ihm vorstelle, dass er es tatsächlich wohl nicht ist, aber ich bin es bestimmt ein bisschen und viele andere auch. Aber gleichwohl, eins kann man sagen, Chris und ich sind nicht in Saudi-Arabien und machen dafür viel Geld irgendeinen Podcast. Wobei, ich weiß nicht, Chris, was würden wir machen, wenn man uns da anfragt, ob wir nicht auch in Saudi-Arabien einen Wrestling-Podcast machen für 10 Millionen pro Folge? Vielleicht würden wir da auch ins Grübeln kommen. Man weiß es nicht. Gott sei Dank hat man uns nicht gefragt. Gut, machen wir weiter mit dem Saudi-Arabien-Thema. Wir sind ja bei WWE, wir müssen hier bei WWE die Shows besprechen. Chris und ich machen das auch immer sehr, sehr gerne, insbesondere auch, weil wir miteinander dann immer einmal pro Woche mindestens in Kontakt kommen und uns verbal austauschen und uns immer sehr freuen, wenn ein paar von euch da auch zuhören. Also, Saudi-Arabien geht los. Wir haben tatsächlich erstmal eigentlich recht überraschend, das haben wir lange nicht mehr gehabt, wenn ich mich zurückerinnere, ein Kick-Off-Show-Match gehabt. Wie sich's gehört, habe ich es natürlich nicht gesehen. Ich bin gleich in die Main-Show reingesprungen. Ich glaube, viel gäbe es da aber auch nicht zu sagen. Bianca Belair und Jade Cargill, tatsächlich, sie waren auch auf dem Poster dieser Show drauf und traten an um die Women's Tag Team Championship gegen Indi Hartwell und Candice LeRae. Also mehr random kannst du da eigentlich ein Titelmatch nicht ansetzen mit den Gegnern, die gefühlt seit 100 Jahren nichts gewonnen haben. 8 Minuten ging das Ganze. Ich habe natürlich nichts gesehen. Ich weiß nicht, Chris, hast du es gesehen?
ich hab nichts gesehen, aber ich denke mal, es ist eine eindeutige Botschaft, wo Triple H diese Titel sieht, unabhängig von Champions wie Belair und Cargill, die zumindest eine absolute Main-Eventerin ist und die andere ziemlich sicher um sehr viel Geld akquiriert wurde, um Main-Eventerin zu sein. Also es ist für mich eine große Botschaft von Triple H, was er von diesen Titeln hält.
Ja, was mir allerdings tatsächlich aufgefallen ist, während der Show gab es danach noch ein Interview von Jade Cargill und Bianca Belair, wo die beiden nochmal deutlich gemacht haben, dass jetzt doch alles kommen könne, was wolle. Sie seien bereit, sie seien ready. Und was mir, also ich weiß nicht, guckt es euch sonst mal an. Vielleicht kriegt man es sogar for free in den verlinkten Videos. Müsst ihr nochmal verifizieren. Aber sobald die Kamera anging, haben die beiden ein sowas von gestelltes Grinsen aufgesetzt, was irgendwie authentisch rüberkam und so traurig wirkte. Also sowas von so ein Joker-Grinsen, ja, als ob da irgendwie so Säure ins Gesicht gegangen wäre und das Grinsen sich eingefressen hat in die Haut, wie der Joker eben grinst. Also da wirkt wirklich, Chris und ich haben das gesagt, er wirkt wenig bis gar nichts authentisch zwischen den beiden. Jetzt sollen sie quasi die guten Freundinnen erstmal uns geben. funktioniert bei mir immer noch nicht. Also alles an diesem Tag-Team wirkt so, dass es gemacht wurde, um auseinanderzugehen. Und ich habe das Gefühl, alle Beteiligten sehnen diesen Zeitpunkt herbei, insbesondere die beiden Damen selber. Aber das bleibt abzuwarten. So, und damit, glaube ich, gehen wir mal in die Main-Show, denn die haben Chris und ich natürlich komplett gesehen. Chris und ich haben so ein bisschen gehofft, dass man uns vielleicht das Triple Threat Match als Opener geben würde. Man hat ein anderes Match an den Startpunkt gesetzt, nämlich die World Women's Championship. Liv Morgan gegen Becky Lynch als amtierende Championess traten an. Sie haben mit knapp 16 Minuten viel Zeit bekommen. Und wie soll ich sagen? Ich würde es versuchen, so zu beschreiben. Sie haben das abgeliefert, was, sag mal, im Vorfeld zu erwarten war, zumindest ungefähr, was ich erwartet habe. Das ist eine Zeit, die für ein Main Event würdig sein kann. Sie haben tatsächlich auch ein professionelles Wrestling-Match, ja, wie soll ich sagen, versucht ist falsch, irgendwo zwischen versucht und auch geschafft. Ich weiß nicht, wo ich da jetzt mit dem Finger richtig drauf zeigen sollte, weil ich habe gesehen, was sie uns geben wollten. Ich habe gesehen, dass sie auch hart gearbeitet haben. Und das betrifft wie immer nicht nur Becky, die teilweise sehr intensive Spots genommen hat, sondern auch Liv Morgan, die mithalten wollte und mit ihr gegebenen Leidenschaft da auch wirklich Lust hatte, Lust ist falsch, gewillt war, hier ein Vier-Sterne-Match zu bringen. Es war auch so ausgelegt, dass man in diese Richtung vom Matchbooking her hätte gehen können. Und so sehr ich beiden auch Respekt zoll für das Match, es hat mich irgendwie nie richtig gecatcht. Ich weiß nicht, es war am Ende das, was wir schon gesagt haben. Es hätte gut werden können, beide wollten es auch, aber irgendwie hat es nicht geklappt. Sind sie an sich gescheitert? Hatte Liv Morgan zu viel Lampenfieber? War es die Liv Morgan Sloppiness? Oder vielleicht liege ich auch völlig falsch. Chris, vielleicht hast du ja dieses große Match gesehen und ich habe es vielleicht zu kritisch wahrgenommen.
Nee, definitiv nicht. Das ist genial zusammengefasst mit das, was man erwartet hat. Die beiden, also es ist für mich kein, nicht mal in der Nähe von 4 Sternen tatsächlich, aber es ist auch für mich ein 3,5-Sterne-Match. Also ja. Ich würde es so zusammenfassen. Ich hoffe, es macht Sinn. Das Problem an diesem Match ist für mich auch die fehlende Bedeutung dieser Regentschaft von Becky Lynch. Also diese Personalie ist ja insofern interessant, weil der Vertrag von Becky dieses Wochenende ausläuft. Ich hoffe, das ist eine richtige Information.
Ja, Ende dieser Woche läuft er aus.
Ende dieser Woche, ja. Und sie hat noch nicht unterschrieben, was jetzt natürlich nicht unbedingt etwas ist, was neu bei WWE ist. Also ich glaube, McIntyre war auch relativ spät und Punk war ja Richtung Survivor Series, glaube ich, auch 48 Stunden, noch immer ein Free Agent. Das geht natürlich relativ schnell und unter uns, ich glaube schon, dass sie WWE erhalten bleibt, aber eine sehr lange Pause, glaube ich, machen wird. Um das auch gleich loszuwerden, ich glaube, das braucht sie. Umso mehr ist für mich der Sieg bei der Battle Royale irgendwie unnötig, denn ich glaube, dass man hier mehr davon gehabt hätte, wenn Liv Morgan als Championess reingeht und jemand anderes vor die Brust bekommt, denn es ist halt irgendwie bei Becky, obwohl die Motivation auch bei ihr da war, man spürt bei ihr so ein bisschen auch dass die Sehnsucht nach einer Pause. Ich glaube, dass sie auch merkt, dass da vielleicht jetzt so ein Zenit erreicht ist. Egal, was für ein Gimmick sie gerade hat, es ist wahrscheinlich eher Big Time Bags, aber abgeschwächt als Face. Und ich finde, dass das nicht so gut funktioniert. Liv Morgan ist die Liv Morgan, die ich in der Preview erwartet habe. Ihr Stil ist gut. Sie ist eine gute, talentierte Wrestlerin. Sie ist auch sehr jung, 29. Aber ich merke schon, dass das, glaube ich, vielleicht sogar ihr Zenit ist in Ringtechnik. Und das ist vollkommen in Ordnung. Aber Main Event ist halt no chance. Da muss ich sagen, hätte ich Bianca Belair lieber, auch wenn ich bei ihr auch schon das Gefühl des Durchgespieltseins habe. Aber Belair und Lynch haben so gut harmoniert. Das war ein absoluter Genuss bei WrestleMania. daran kommen sie halt so gar nicht heran. Ob das jetzt an Liv liegt oder an Becky, das darf jeder für sich entscheiden. 3,5 Sterne, der Eingriff, ja, ich muss sagen, die Dominic Mysterio-Geschichte geht in eine Richtung, die nicht Triple H ist, sondern Vince McMahon. Also wir haben es in der Vorbesprechung ein bisschen angeteased. Es wirkt eher, als hätte man keine Ahnung, was man mit Dominic machen muss oder machen kann. Und man versucht irgendwie Rhea Ripley aufgrund ihrer Verletzung in den Shows zu halten und irgendwie so eine Fehde anzudeuten mit Liv Morgan. Ich finde, dass der Angriff hier der war A, nicht nötig, und ich finde, er war auch nicht gut exekutiert. Ich hoffe, das ist auch ein richtiges Wort dafür. Und deswegen habe ich da auch einen faden Beigeschmack. Dass Liv hier nicht den cleanen Sieg bekommt, finde ich auch relativ unnötig, denn die braucht sie. Die ewige Nummer 2. Du gibst uns halt auch dieses Gefühl mit, dass sie wohl nicht gut genug ist und nicht bereit ist für den großen Sieg, sondern es muss immer unter irgendwelchen Umständen sein. Es war ja bei Ronda auch so. Also man gibt auch Liv Morgan nicht die Utensilien, die richtigen, finde ich, um eine weitere neue Regentschaft entsprechend besser darzustellen. Also ich möchte aber noch immer diese Chance geben. Ich wollte diesen Sieg, ich habe ihn bekommen und jetzt bin ich gespannt. Bei Raw können wir auch gleich mitnehmen. Ich denke mal, das ist jetzt kein Spoiler-Alarm. Das Steel Cage Match, ähnlich, finde ich, blöd exekutiert. Dann ist da random Braun Strowman und Dominik ist da, der knallt die Tür gegen Becky. Und dann gibt es einen einseitigen Kuss und es ist sehr Vince McMahon, finde ich. Und das ist nicht gut, denn Triple H, ich glaube, da ist mehr drin. Also es ist nicht konsequent und es killt den Mysterio-Charakter, finde ich, denn man lenkt damit ein bisschen ab von dem, was ihn so besonders gemacht hat. Irgendwie so dieser freche Sohn, der ausgebuht wird von den Fans. Jetzt ist es halt irgendwie so ein Typ, der nicht wirklich weiß, was er machen soll, ohne Mami und einer Verletzung, die unbekannt ist. Also das sind so die Situationen, die Liv Morgan-Titelregentschaft etwas schwächen für mich. Persönlich, um bei diesem Match zu bleiben, 3,5 Sterne, wobei es, wie gesagt, weit weg von 4 ist, wenn man weiß, was ich damit sagen möchte.
Also ich weiß, was du damit sagen willst, weil ich empfinde es eben auch so. Das war kein schlechtes Match, was die beiden da gemacht haben. Aber es war mir einfach zu sehr, dass das große Main-Event Mädels 4-Sterne-Match, ohne dass es das wirklich erreicht hat. Also solche Matches. Für mich das beste Beispiel ist Rhea Ripley gegen Lotte bei Mania vor gut einem Jahr. Das war, die ersten 10, 12 Minuten war es irgendwie so ganz gut, aber hat nicht Klick gemacht. Und dann so ab Minute 10, 11, 12, ab da muss es dann irgendwie Klick machen. Und hier wirkte es so, dass es nicht Klick gemacht hat, sondern irgendwann outgefadet ist zum dem Finish, das du jetzt gerade schon angesprochen hattest. Ich wollte es gleich nochmal als eigenen Aspekt ansprechen, aber ich kann dann ja sehr schön daran anknüpfen, was du gesagt hast.
Oh, tut mir leid.
Nee, mach doch überhaupt gar nichts. Ob du es jetzt machst oder ich mache, wir wären ja eh drauf gekommen letzten Endes. Anstatt dass dann irgendwas Großes kam, was es matchtechnisch entweder nicht hätte sein können oder eben auch, wie Chris schon sagte, vielleicht gar nicht hätte sein sollen, weil die Regentschaft von Liv Morgan steht jetzt unter nicht so einem tollen Stern. Einmal, weil es eben nicht der Showstealer war in Sachen Matchqualität. Das war eben nur 3, 3,5 und eben far away from 4. Oh, ich hau aber die Anglizismen raus. Ja. Also weit weg von den 4. Und es bleibt offen, wie ich eben schon sagte, ob sie es einfach nicht konnten oder ob sie es nicht sollten. Vielleicht hauen sie irgendwann in ein paar Monaten, wenn Becky dann wiederkommt, sofern sie noch bei WWE sein wird, wovon ich übrigens felsenfest ausgehe, dass das so ist, ob sie dann nochmal ein 4-Sterne-Plus-Match bringen können. Ich bin da immer noch zurückhaltend, weil die Bühne hier hätte es sein können. So, ob sie jetzt vom Hunter-Booking, das sehr Vince McMahon-Booking daherkommt, gestoppt worden sind oder von ihren eigenen Fähigkeiten, wird die Zukunft beantworten müssen. Wir können es jetzt nicht. Aber dieses ganze Booking um Dominik, was bei der Saudi-Show mich wirklich, also ich wusste gar nicht, was der da wollte überhaupt. Also das mussten mir dann nachher erst die Kommentatoren erstmal erklären, was das dann sollte. Und ich habe das Gefühl, die wussten es zuerst auch nicht so richtig. und dann nachher bei Raw, ganz merkwürdig. Also ich bin also in der heutigen Zeit erst recht mit solchen Kusssegmenten sehr vorsichtig, denn ich mache mich jetzt PC-mäßig wirklich gerade angreifbar. Das war streng genommen sexuelle Belästigung, ja. Also wenn Ric Flair sowas heutzutage machen würde, dann würde der Aufschrei zu Recht groß sein, dass das hier so Kiss-Stealing ist heute aber sexuelle Belästigung. Streng genommen war das jetzt auch das von Liv nicht ganz anders, ja, geht ja in beide Richtungen. Ich will jetzt einen Teufel tun, das jetzt hier ernsthaft zu thematisieren, ne? Aber ich wollte damit nur andeuten, das ist irgendwie komisch, diese Art und Weise der Storyline. Nicht nur im Jahr 24, da vielleicht erst recht, aber auch wenn sie ihn nicht geküsst hätte, sondern irgendwie nur getätschelt oder lasziv vor ihm posiert, so wie McIntyre vor ihm getanzt hätte, so wie McIntyre vor Punk, das reicht ja auch. Das war ja das Laszivste, was McIntyre, glaube ich, je in seinem Leben gemacht hat, ja. Ich weiß auch gar nicht, bis heute nicht, was er da überhaupt bezwecken sollte, aber das hätte eigentlich ein Meme werden müssen. Aber gut, vielleicht wird es noch eins, keine Ahnung. Auf jeden Fall ganz merkwürdig. Dominik kommt da an den Ring und zuerst wirklich, also keiner konnte wissen, für wen er da überhaupt eingreift. Das blieb zuerst auch offen, ja. Also zuerst sah es tatsächlich so aus, als ob er für Liv eingreifen wollte, dann doch eindeutig für Becky. Die sagte, nee, ist nicht, geh mal weg. So, weil er irgendwie sich für Mami irgendwie rächen wollte an Liv Morgan. So, das sah also erstmal hochgradig bescheuert aus. Das Einzige, was an Dominik im Moment cool ist, ist einfach sein Oberlippenbart. Der ist wirklich überragend. Da konnte sich auch Liv nicht zurückhalten. Aber dann bei Raw nochmal genau das Gleiche. Da muss doch Morgans Titelregentschaft drunter leiden. Wenn sie schon in so eine dusselige Comedy-Ecke gebuckt wird. Da sind zwei extreme Probleme. Einmal hat sie Becky nicht, also es sind eigentlich drei. Becky war von Anfang an ein Übergangs-Champion. Boff. Dann hat sie Becky nicht mal clean besiegt.
Ja.
Und nochmal, wir befinden uns hier, das hat Chris ja auch sehr schön angesprochen, wir befinden uns hier auf der Liv Morgan Revenge Tour. Wurde uns, glaube ich, 5 Millionen Mal von den Kommentatoren reingewürgt, diese Phrase. Und die soll jetzt beendet sein. Sorry, sie ist nicht beendet. Es wirkt wie abgespeist, wie ein Tropfen auf dem heißen Stein. Sie hat den Titel, aber hat ihn auch nicht wirklich, weil Dussel Dominik helfen musste. Das ist das zweite Problem. Sie hat es nicht mal clean geschafft, den Übergangs-Champion zu gewinnen, obwohl das der große Abschluss ihrer Revenge-Tour sein sollte. So, und dann kommst du in eine Storyline, die schlimmer ist als damals Daniel Bryan gegen Kane nach dem Titelgewinn. Jetzt quasi die Storyline mit Dominik, wo es um Rumknutschen geht und wo es darum geht, dass Dominik zu blöd ist, der falschen Person zu helfen. Und das ist im Moment die Championship-Storyline, mit der sich Liv Morgan gerade, sag ich mal, abgeben darf. Das ist erledigt, das
ja,
Ganze.
Ja,
von Anfang an, wie Chris auch richtig gesagt hat. Also ich weiß nicht, alles an, also das Match selbst, die Inszenierung des Titelwechsels und der Follow-up bei Raw, alles ist dazu angetan zu sagen, schade Liv, das war es dann wohl wieder nicht. Und das war ja eigentlich ihre letzte Chance. Also eigentlich hättest du Liv Morgans Revenge-Tour um Wochen noch mindestens strecken müssen. Das kannst du so nicht beenden. Also, ja, schade, Chris. Ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Ich bin erledigt.
Ja, vor allem jede weitere Fehde, wenn ich jetzt alle durchgehe, die sind jetzt nichts, also es macht mich jetzt nichts spannend. Also es gibt mir keine Hoffnung, dass das besser wird, weil im Roster, also natürlich, man wartet auf Rhea Ripley. Das ist die Fehde, die WWE haben will. Die inszenieren sie mit Dominik. Okay. Aber auch das wird kein Match werden. Das wird ein ähnliches Match wie gegen Becky. Und die restlichen sind halt noch nicht so over wie Lyra, Valkyrie, gut, naja, Jax, da kommen wir noch zum Sprechen, aber sie wird mit diesen Superstars, glaube ich, nicht so gut harmonieren im Ring. Das ist, wie gesagt, eine.
Gegen Naya wird es gefährlich, ganz ehrlich. Also beide sind nicht die, die ein Match entspannt führen können.
Das ist das Thema. Und Raw ist jetzt gerade in einer Phase, wo sie eher viele junge, hochgezogene Superstars haben im Frauenroster. Also da ist jetzt auch Verletzungspech dabei und eine Becky, die eine Pause will. Also man hätte mit Liv Morgan das schon machen können. Also das soll jetzt nicht falsch verstanden werden, aber die Utensilien, die sind unglaublich undankbar, die sie bekommen hat. Weil ich denke schon, dass sie etwas draus machen kann, wenn man ihr unter die Arme greift. Das allein zu stemmen, da musst du schon ja, Charlotte oder Becky, Bailey und so weiter sein. Vielleicht auch irgendwo Asuka, die du immer richtigerweise in diese Konversation mit hineinbringst. Aber Liv allein, dafür sind die Fähigkeiten nicht stark genug. So muss ich das eiskalt einfach mal sagen.
Zumal Rhea ja wohl noch ein paar Tage sidelined bleiben wird.
Ja, also das stimmt. Also SummerSlam ist so, glaube ich, das Ziel.
Ja, dann hast du aber noch gute 2,5 Monate. Und bis dahin jedes Mal mit Dominik rumzuknutschen in den Weeklies, das wird dann auch irgendwann nicht so prickelnd. Ja, also das ist, ich weiß auch gar nicht, wo die Storyline hin soll. Vielleicht nimmt sie ja noch an Fahrt auf. Also man weiß es ja nicht, ja. Aber derzeit fühlt es sich noch schlimmer an für die gute Liv Morgan als damals Daniel Bryan bei Kane. Und das ist ja quasi unsere Referenz für einen völlig verhunzten Run. Da macht jetzt langsam tatsächlich Liv Morgan und Dominik, die machen da aber Konkurrenz langsam, was das angeht. Aber die sind ja noch ganz am Anfang. Solange da noch keine glühenden Masken in der Umkleidekabine sind und Dominiks Freundin schreiend durch die Gegend läuft, solange ist noch nichts verloren. Gut, kommen wir zum nächsten Match. Match Nummer 2 war das Match um die Intercontinental Championship. Sami Zayn gegen Chad Gable gegen Bronson Reed. Ich mache es kurz und knackig. Für mich mein persönliches Match of the Night. Wir haben es im Vorfeld ja eigentlich schon so ein bisschen ja, erwartet, ist falsch, aber es hätte uns nicht überrascht, wenn es so ist. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie es für Chris ist. Er wird gleich sehr ausführlich dazu Wort kommen. Aber für mich war es Stichwort das, was ich erwartet habe. Es war genau das, was ich erwartet habe im positiven Sinne. Bronson Reed ist für mich so ähnlich wie die Älteren werden sich noch erinnern, wie der Dieter Eils der Nationalmannschaft von 1996, das Arbeitstier, der geht überall hin, der workt sich den Hintern ab, macht auch krasse Spots, ja, also lässt sich da auch von Chad Gable quasi mit Sami Zayn noch im Doppelpack superplexen, starker Move, den erstmal so über die Bühne zu kriegen, sah übrigens auch sehr gut aus. Ich war ganz überrascht, dass man den so cool über die Bühne gebracht hat. Es gab kaum Ruhepausen. Es war spotfest, teilweise ein bisschen an der Grenze zum Overbooking, teilweise vielleicht sogar drüber hinaus. Aber das stört in diesem Match zumindest mich nicht wirklich, weil es war das WWE Popcorn Wrestling Triple Threat Match, das WWE stellenweise einfach richtig, richtig geil inszenieren kann. Ich finde, sie haben es richtig geil inszeniert. Hatte so ein bisschen NXT meets Main Roster Touch, weil eben Tempo Spots und Qualität trotzdem zu jeder Zeit hoch waren. Finish war jetzt nicht so der Knaller, will ich mal sagen. Deckte sich aber dann nachher mit dem, was auch bei Raw passiert und auch schon im Vorfeld bei Raw passiert. War nämlich die Spannung innerhalb der Alpha Academy. Unser guter Akira Tozawa durfte gar nicht erst mit. Da hat sich auch der gute Chad Gable ziemlich drüber aufgeregt. Ja, wo warst du denn? Du hast mich gar nicht unterstützt. Ja, unsere junge Heldin wurde gleich an der Rampe zurückgeschickt. Maxine Dupree und Otis sollte an den Ring und wurde schon belabert von Chad Gable. Ja, denk an den Plan. Wenn die Zeit reif ist, das ist immer eine konkrete Ansage, wann immer die Zeit wohl reif sein wird. Otis sollte das rauskriegen. Er hat es dann auch irgendwie überhaupt nicht hingekriegt. Er rang wieder mit seinen inneren Dämonen und seinem guten Gewissen, als er dann von dem guten Chad Gable animiert wurde, doch jetzt bitte mal Sami Zayn den Gar auszumachen. Er hat das dann nicht gemacht. Nachdem Otis dem guten Otis dann ein, zwei schallende Backpfeifen gegeben hat, setzte dann Otis tatsächlich zur Clothesline gegen Sami Zayn an, der von Gable auch festgehalten wurde. Aber Sami Zayn konnte sich ducken, sodass die Clothesline gegen Chad Gable ging. Der war ein bisschen benommen und das hat dann am Ende das Finish auch eingeleitet. Sami Zayn kam wieder in den Ring, hat Bronson Reed mit einem fröhlichen Haluva-Kick abgefrühstückt und das Match gewonnen. Und am Ende war Chad Gable wieder mit der Alpha Academy, insbesondere mit Otis, überhaupt nicht zufrieden. Ich würde den Fallout gleich bei Raw im Nachgang an diese Matchbesprechung bringen wollen, weil das ist für mich ein weiterer Punkt, den ich thematisieren wollen würde. Und somit hat Sami Zayn verteidigt. Wenig überraschend, Sami Zayn mit Abstand die besten Reaktionen, wie ich finde, ich weiß nicht, Chris, wie du es gesagt hast, deutlich besser als bei Cody tatsächlich. Mhm. Das hat mich überrascht. Also der Einzige, der hier mithalten konnte, war Randy Orton am Endeffekt für mich. Aber Sami Zayn wenig überraschend mit dem größten Pop, auch wieder in Landestracht eingelaufen. Da stimmte alles. Die Fans sowieso haben versucht, so an Frankreich ein bisschen anzuknüpfen, wenn es denn alles legit war. Ich hoffe mal ja. Ich weiß es nicht. Eigentlich ist es auch wirklich egal. Ja, aber alles in allem, Triple Threat Match. Ich bin mal sehr gespannt, wie Chris es sieht. Für mich Match of the Night.
Ja, ja. Für mich auch tatsächlich, wie erwartet, für mich das Match of the Night, aber nicht deutlich. Nicht deutlich, aber zu den anderen kommen wir noch. Ich finde, man hat hier das Match of the Night hat es für mich bekommen, weil das Booking sehr gut war.
Ja.
Nämlich, man hat, wir haben ja drüber gesprochen, ja, wie macht man das jetzt? Die Fehde bei Chad Gable und der Alpha Academy ist im Moment bei Raw so ziemlich das Interessanteste. Und offenbar hat Triple H auch Interesse daran, es vorsichtig zu booken. Und das ist gut so, Gott sei Dank. Und er hat dieses Match genommen und hat sich gedacht, ja gut, diese Reaktionen von Sammy, das müssen wir melken. Und deswegen haben wir auch, glaube ich, gesagt, am logischsten ist, ihn verteidigen zu lassen. Hat man gebracht. Und das Coole ist, man hat jetzt Chad Gable nicht genutzt, um ihn pinnen zu lassen, sondern Bronson Reed. Das Coole an Bronson Reed finde ich, es stört nicht, dass er gepinnt wurde. Die Situation war einfach, quasi, wenn man es logisch erklären möchte, ein bisschen bitter. Da diese Eingriffe war schon benommen und dann kommt der Haluva-Kick und 1, 2, 3. Das Gute auch, den Haluva-Kick hat man in den letzten Jahren ganz gut beschützt. Das heißt, es macht Sinn, dass der nicht auskickt. Bronson Reed, um ihn mal auch wieder positiv hervorheben zu lassen, unglaublich starker Big Man. Dieser Suplex mit beiden, das war unglaublich schön gemacht. Generell der so grazil mit so einer Statur. Also ich muss sagen, der macht sehr viel Spaß und ich denke, er ist in seiner Situation, in seiner Bubble vollkommen richtig gebuckt. Das wird wahrscheinlich, ich gehe mal stark davon aus, nie für den Main Event reichen, aber für solche Matches absolut perfekt. Und Triple H, glaube ich, sieht das ähnlich, denn ich kann mir gut vorstellen, dass er wieder sich von Pay-Per-View zu Pay-Per-View rangelt und seine Main-Roster-Shows gewinnt. Chad Gable und Otis, ich schwanke, wie gesagt, bei den beiden und der Fehde hin und her von Woche zu Woche, weil ich halt ähnlich dieses große Potenzial sehe und es wurde ein bisschen zerstört durch unsinniges Booking, aber man hat es, finde ich, letzte Woche sehr gut gemacht. Man hat es auch hier gut gemacht. Also Otis, der mit sich ein bisschen zweifelt, was er machen soll. Wie gesagt, ich bin hier halt noch immer nicht davon überzeugt, dass man den coolen Booking-Weg geht und vielleicht so einen Otis, so einen Heel-Typen findet, der sieht, aha, der unfaire Weg ist doch erfolgreich und dass man mit der Zeit so eine Charakterentwicklung bekommt. Ja. Viele meinen vielleicht für WWE zu viel, aber naja, ich denke mal, man hat gesehen, wie es bei Sami Zayn und der Bloodline funktioniert hat. Letzterer Sami Zayn, der Mann ist unglaublich over. Wahnsinn. Ich kann es mir nicht ganz erklären, aber da müsste man wahrscheinlich politisch ein bisschen bewandter sein in dieser Situation. Auf jeden Fall hat man das, finde ich, gut gemolken und die Fans haben dem Match den richtigen Touch noch gegeben. Witzig, ich muss auch sagen, erst bei diesem Match habe ich ein bisschen an die Frankreich Fans gedacht und spätestens bei Orten ist mir klar geworden, dass man wahrscheinlich in Frankreich tatsächlich so ein Movement gestartet hat. Wird sich zeigen, ob sich das dann auch in Amerika durchsetzt. Der nächste Pay-Per-View ist Money in the Bank, glaube ich, in Amerika. Schauen wir mal.
Muss sein, ja.
Ja, Money in the Bank. Bis jetzt finde ich es sympathisch und cool. Mal sehen, ob es mich irgendwann nervt. Ich habe so das Gefühl, es wird mich nerven, aber darüber soll jetzt nicht die Rede sein. Deswegen ein knackiges Triple Threat Match mit super logischem Booking. Man hat eine Fehde vorangebracht, ohne sie zu zerstören. Und Sami Zayn und die Fans war folgerichtig auch die Titelverteidigung. Von daher ist das Gesamtpaket, was mich hier auf jeden Fall Match of the Night bringt. Und ich glaube, ja, 4 Sterne. Ja. 4 Sterne kriegen sie. Ob sie die einzigen sind, weiß ich gar nicht. Muss ich noch mit mir ausmachen. Aber hat Spaß gemacht. Das ist das, was ich will. Das ist das, was ich brauche. Und es hilft so eine Regentschaft wie Sami Zayn schon sehr. Nur, was machst du halt jetzt in Schottland oder was machst du dann in Deutschland? Ich bin echt gespannt, wenn er als Champion in diese Pay-Per-Views geht, wie man ihn dort wahrnimmt und wer die Gegner sind. Also ich bin trotzdem der Meinung, dass Gable diesen Titel braucht und Hunter hoffentlich den coolen Weg des Bookings geht und nicht einfach nur Otis turned und das war's.
Ja, ich bin mal auch gespannt, wie es in der Richtung weitergeht. Zumal du hast, also ganz kurz zu den Sternen, ich bin auch so bei, also 4 Sterne gehe ich hier locker, man könnte 4, vielleicht 4 1/4, aber ich bin auch irgendwo dazwischen, wie so oft. Aber für mich ist es trotzdem Match of the Night, auch wenn man vielleicht einem anderen Match sogar mehr Sterne geben kann. Denn es ist ja immer so eine subjektive Einstellung. Ich kann ja ein Match als qualitativ besser empfinden, aber es macht mir einfach weniger Spaß sozusagen. Und deswegen könnte es sein, dass ich ein anderes Match vielleicht sogar höher bewerte von den Sternen, aber das andere trotzdem subjektiv besser finde, wenn man gerade mich überhaupt noch verstehen kann, was ich damit versuche auszudrücken. Chris sagte, er schwankt, was die Storyline angeht, von Woche zu Woche. Und diese Woche, Stichwort Fallout nachher bei der Raw-Ausgabe, schwankt das Pendel bei mir zumindest aber doch deutlich nach unten. Denn das ist mir jetzt alles zu sehr Standard-Schrott, der bei Raw passiert ist. Wie immer war Chad Gable überhaupt nicht begeistert von dem, was da passiert ist. Alle waren schuld, nur er nicht. Das ja, wird langsam etwas fadenscheinig und alt. Und er wollte jetzt Otis zur Rechenschaft ziehen und grabbelte an seiner Hose rum. Ich dachte, was ist denn jetzt kaputt? Was soll denn jetzt passieren? Aber Gott sei Dank zog er sich nur den Gürtel ab, um Otis mit selbigem zu züchtigen. Er sollte sich an den Ring stellen und die Hände aufs oberste Seil legen. Und dann sagte er noch, Otis, das, was jetzt kommt, tut mir mehr weh, als es dir wehtun wird. Maxine Dupri hat auch greulich geschauspielert, in die Hand gegriffen und den Schlag versucht zu unterbinden. Daraufhin hat Gable wieder großartig, also Gable macht das wirklich stark, muss man sagen. Hat dann gesagt, komm, bist du schockiert, erträgst du es nicht, komm, hau bloß ab aus meinem Ring, ich will dich hier nicht mehr sehen. Posava hat die ganze Zeit seine Hose festgehalten. Ich weiß nicht genau, was er da vorhatte. Er sollte wohl Angst simulieren. Allerdings, ja, schade. Also Maxine ist die Einzige, die so ein bisschen da abstinkt, was die Leistung angeht. Tozawa, Otis und Chad Gable, also on top of the game sozusagen. Aber dann, als der gute Gable wieder ausholte, kam Sami Zayn. Und ab da war das Ding für mich wirklich lost. Weil alles, was ab da kam, war standardanbieterndes 0815 Babyface-Gesülze. Otis, wie lange willst du dir das noch gefallen lassen? Otis, wie lange willst du noch auf ihn hören? Höre doch auf sie! Ja, leider haben die Fans gerade relativ wenig gesagt zu der Minute gerade. Und Otis tat so, als ob die Fans mit ihrer Lautstärke ihn erreichen würden. Leider war da gerade relativ Flaute, weil sie sich vorher schon verausgabt hatten. Also das ist jetzt alles ziemlich blöd. Zumal Sami Zayn dann gegen Gable vorgehen wollte. Otis hat sich in den Weg gestellt. Das hat Sami zur Moralpredigt animiert. Dann konnte Chad Gable Sami Zayn angreifen. Der konnte sich zurückkämpfen. Und wieder hat Otis Gable verteidigt. Der konnte diesmal endgültig den Gar ausmachen für Sami Zayn. So, und da hat es mich dann irgendwie verloren, weil man weiß jetzt, wie es weitergehen wird. Und die Alpha Academy ist jetzt eigentlich schon so gefühlt zur Hälfte implodiert. Wenn es dann jetzt zum Split kommt, wird es eher ein, oh Gott sei Dank ist es vorbei. Also, und dann ist es auch ein Gott sei Dank ist es vorbei, aber ja schade, weil für keinen wird es irgendwie weitergehen jetzt in dieser Geschichte. Otis wird irgendwie so ein bisschen rumdümpeln. Chad Gable irgendwie auch. Und Tozawa wird wieder ins fünfte Glied zurückgehen. Ja. Also die Alpha Academy, ich sage jetzt schon in der Vergangenheit, die war was. Da hätte man, das hätte man als Face viel lustiger inszenieren können. Sie waren ja, sind ja auch nachher overgekommen durch ihre eigene Qualität. Nicht wirklich doll, aber sie waren in den Shows. Und dann war das Problem eben, man hat es dann zu schnell wieder ausgeschlachtet und zu schnell forciert in Richtung Tension aufbauen, in Richtung Split. in Richtung jetzt Umsetzung des Splits, obwohl er noch gar nicht da ist. Und am Ende wird es ins Nirgendwo gehen. Man hätte die Leute als Face noch ein bisschen mehr overlassen müssen. Man hätte Gable nicht so intensiv auf den Diktator umswitchen müssen. Man hätte Gable irgendwann die Championship geben müssen. Man hätte alles, was Gable ja als Coach gesagt hat, war ja richtig, ja. Wenn der dumme Otis nicht mal nur rumtanzen würde und seinen komischen Wurm da machen würde. Weißt du, Caterpillar, wie heißt dieses Ding nochmal?
Ja, also, Caterpillar?
Ich glaube, ja, irgendwie so, ne? oder Tozawa seinen Tanz, ja, dann würden sie die Matches auch vielleicht gewinnen. Dann hätte man sie einfach mal so ein bisschen leeren lassen können und so ein bisschen auf die Otis-Seite rüberziehen lassen müssen. Dann hätte man das Ganze ein paar Monate ausbasteln müssen und sie in ihrer Prime sich sonnen lassen müssen. Und dann hätte man langsam die Spannung weiter inszenieren müssen und schwuppdiwupp bist du schon wieder fast beim Jahresende und hättest eine coole Storyline gehabt. Auch das ist Vince McMahon Booking, dass das Überpacen, das zu schnell eskalieren lassen. Mhm. Wobei man auch wieder das Hunter Booking sieht. Manchmal, das hat Chris auch sehr, sehr schön gesagt, bei manchen Wochen sah es dann wieder auch richtig mit Bedacht gebuckt aus. Aber im Moment, weiß ich nicht, auch dass Sami Zayn da jetzt mit drin ist, das ist alles so, nicht nur kurz vor der Eskalation, sondern sie hat schon eigentlich stattgefunden letzten Endes. Schwierig. Und am Ende sehe ich derzeit auch nicht, dass Gable den Titel von Zayn gewinnt. Also das wäre ja völlig antiklimatisch jetzt. Ja, also diese Woche war es für mich wieder ein Downer, muss ich sagen.
Ja, sehr schade. Weil, also, man merkt ja, dass die Alpha Academy aus schwierigen Skripten und Situationen wirklich viel Gutes macht. Also sowohl als Face als auch als Heels. Und Jed Gable möchte ich nochmal hervorheben, bevor wir dann weitergehen können. Dieser Mann ist wirklich ein absolutes Talent. In Ring, glaube ich, ist jeder, da sind wir alle uns einig, das ist unfassbar gut.
Da wollte ich kurz so noch mal was ergänzen.
Ja, bitte.
Wie er die Germans verteilt. Boah. Die sind butterweich, bombensicher. Also vergleich die mal mit den Brock-Germans oder von anderen. Die landen nicht auf dem Nacken. Die landen wirklich auf einer großen Landezone auf dem Rückenbereich. Die sind Zuckerwatte, seine Germans. Ja.
Die sind wirklich perfekt. Und generell, ich finde, dass er als Gimmick auch alles irgendwie gut macht. Also diese Face-Situationen waren ja höchst undankbar. Das waren ja noch wirklich der letzte Vince McMahon-Schrott, den man ihm vorgeworfen hat mit Elias und Lügendetektor-Test mit Kevin Owens. Und er hat wirklich immer großartig geliefert. Und dann kam dieser Heel-Turn, den, glaube ich, viele auch schon herbeigesehnt haben. Und auch das macht er gut. Wie auch angezogen ist, das mit dem Gürtel, das ist, und wie Maxine Dupri aus dem Ring scheucht. Das könnte ein absoluter Superheel werden. Und ich glaube, dass die Fans irgendwann dann auch mitmachen und richtig ihn ausbuhen. Also es ist so schade, denn so eine Regentschaft als Intercontinental Champion mit so einem Superheel. Und verstehe mich nicht falsch, wir hatten einen Superheel in Gunther. Aber das hier wäre noch für mich eine andere Intensität tatsächlich. Gunther ging dahin als Ringgeneral und hat gesagt, pass auf, ich bin im Ring besser als ihr alle, verpisst euch. Gable ist einfach dieser miese Trainer, der einfach keinen Bock mehr hat auf Caterpillars und versucht, seine Schützlinge aufs nächste Level zu hieven mit einer Methode, die quasi veraltet ist. Und dann einfach bam, 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 sie umzwingen, sich den Titel holen und diese weiter trainieren. Das wäre so gut, darauf hätte ich große Lust gehabt. Und Gable kann es. Er ist wirklich ein absoluter Rohdiamant und leider wartet man zu lang. Der Mann ist 38, jetzt ist die Zeit gekommen, jetzt wäre sie gekommen, jetzt ist es reif, jetzt musst du in die Frucht reinbeißen und sie machen es nicht, sie machen es nicht. Und Sami Zayn hier erneut, so, das ist wirklich eine interessante Karriere. Hier ist er für mich wieder ein Störfaktor gewesen.
Ja.
Und es ist wirklich unglaublich spannend. Aber ja, ich sehe auch keinen Titelgewinn, nur die Regentschaft von Sami, weiß ich nicht, wie lange ich die noch haben will. Also das ist eine Situation, die tatsächlich interessant sein wird. Ich bin gespannt, für wen man sich entscheidet. Konsequent ist wohl ein längerer Run von Sami. Die Fans mögen ihn. Im Moment türmt sich niemand auf und mit Gable möchte man offenbar nicht. Warum auch immer.
Also Sami als Face ist für mich eigentlich immer anstrengend, muss ich sagen. Also zumindest im Main-Roster finde ich
Sami als Face
sehr, sehr anstrengend. Und das war wirklich, wir haben es, glaube ich, letzte oder vorletzte Woche angesprochen, da lag Vince tatsächlich richtig, finde ich. Sammy im Main-Roster ist als der Annoying-Nerv-Typ Gold wert, wirklich Gold. Du musst ihn als nervenden Heel bringen, so ähnlich wie Gable es auch eine Zeit lang ja auch gemacht hat. Also Gable kannst du ja als fiesen Heel bringen, so wie jetzt. Ich finde Gable fast noch ein bisschen stärker als so den dusseligen Comedy-Heel in Anführungszeichen, der ja mit Otis auch eine Zeit lang war. Aber egal, was du ihm gibst, er funktioniert ja eigentlich. Als Face ist er auch schwierig gewesen tatsächlich, fand ich. Aber ich verstehe nicht, warum du Leute wie Sami Zayn und Chad Gable nicht in ihre Rolle bringst. Gut, Chad Gable hast du jetzt ja in seiner Rolle, wo er wirklich richtig gut ist. Aber Sami Zayn, ich finde, das hast du sehr schön gesagt, Sami Zayn ist ein Störfaktor im Moment. Also A, in dieser Fehde und irgendwie auch als Intercontinental Champion tatsächlich, weil wir haben genug nervige Faces sozusagen. Und dann möchte ich gerne mit Sami Zayn einen nervigen Heel, wo ich jederzeit begeistert bin, wenn ich ihn sehe. Also da bin ich tatsächlich komplett bei dir. Ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Es wirkt tatsächlich so, als ob die Alpha Academy ein prägender Faktor bei Raw ist. Ja, viel mehr haben wir ja auch nicht, ehrlich gesagt. Ja, es ist Dominik mit Liv Morgan. Und am Ende, ja, herzlichen Glückwunsch. Viel mehr ist da derzeit dann auch nicht. Gut, schauen wir mal, wie es weitergeht. Weiter ging es bei der Show mit dem Queen of the Ring Turnierfinale. Nia Jax gegen Lyra Valkyria. Und sie haben knappe 10 Minuten bekommen. Und das Match war okay. Ich fand irgendwie alles an dieser Art des Bookings und am Match irgendwie gut. Ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Ich fand es einfach gut. Ich fand das Booking des Queen of the Rings richtig, richtig gut. Ich fand die Art, wie sie das Match inszeniert haben, richtig gut. Ich fand dass die Tatsache, dass Naya das Match gewonnen hat, richtig gut. Und deswegen fand ich eigentlich hier alles richtig gut. Lyra Valkyria erinnert mich tatsächlich so ein bisschen an den jungen Matt Hardy immer wieder mal. Also auch, wie sie da immer so geragdollt wird im Ring. Also das erinnert mich sehr an den jungen Jeff Hardy natürlich, nicht Matt Hardy, so ein Schwachsinn. Jeff Hardy natürlich. Und ja, was haben wir hier für ein Match gehabt? Wir haben Nia Jax gehabt, die das gemacht hat, was sie immer gemacht hat. Sich nämlich im Vergleich zu ihren letzten Runs immer noch deutlich verbessert gezeigt und solide im Ring. Lyra Valkyria als das Face-Underdog-Mädel, das mit ihrer Athletik und ja, sie fühlt sich in der Luft am wohlsten, bla blub, versucht hat gegenzuhalten. Nia Jax wieder mit einem krassen Legdrop, wo ich dachte, wann sagt sie jetzt My Hole? Ich dachte, das kommt jetzt, wieder, als sie da voll auf den Apron geknallt ist. Da dachte ich, okay, jetzt ist es Zeit. Aber sie hat, glaube ich, nur vor sich hin geröchelt. Und dann hat Lyra Valkyria irgend so einen Sliding Dropkick oder so gebracht. Ich weiß nicht mehr genau, was es war. Ja, am Ende hat dann Nia Jax nach dem Annihilator gewonnen und ist jetzt Queen of the Ring. Interessant fand ich auch, was danach kam. Ja, Hunter kam rein mit der Krone, hat sie Nia Jax gegeben und die haben sich also innig umarmt. Das wirkte fast so ein bisschen off-Kayfabe, also als ob da irgendwie jetzt Backstage man gesagt hat, naja, wir wissen, dass du jetzt keine so tolle Zeit gehabt hast. Wir wissen auch zu schätzen, dass du dich hier hart zurückgearbeitet hast. Wir wissen auch zu schätzen, dass du immer Stepstone-Gegner warst für die großen Contender bei den Championship-Matches, ohne selbst diese Matches gehabt zu haben. Und jetzt geben wir dir den King of the Ring-Titel, was für mich in jeder Hinsicht, wirklich in jeder Hinsicht Sinn macht. Nichts bei diesem Booking ist für mich dusselig. Lyra Valkyria ist als No-Name ins Queen of the Ring-Finale gekommen, konnte mithalten. Diese Niederlage tut ihr überhaupt nicht weh. Nia Jax tut diese Niederlage tatsächlich, dieser Sieg tatsächlich sehr, sehr gut. Denn du musst sie ja irgendwie als halbwegs seriöse Force, als seriöse Kraft im Women's Roster auch heiß halten. Du kannst sie nicht immer dann gegen die aufstrebenden Stars verlieren lassen. Du musst sie auch mal wieder gewinnen lassen. Und jetzt hat sie ein Turnier gewonnen, hat eine schöne Krone bekommen, die sie sich aufsetzen konnte und wird jetzt beim SummerSlam ein Titelmatch bekommen. So, ob sie das gewinnt oder nicht, müssen wir mal sehen. Da wird auch noch viel Zeit bis dahin ins Land ziehen. Aber ich weiß nicht, ich finde alles an diesem Mädels, Queen of the Ring, Tournament Booking. Insbesondere das Finale. Also wirklich Bombe.
Also generell vorweg, dieses Turnier hat man echt mal wieder seit langer Zeit bei WWE gut gemacht. Ich glaube, wir haben es schon angesprochen, das Teilnehmerfeld war wichtig. Das hat nämlich gezeigt, okay, das ist ein wichtiges Turnier. Orton ist drin, zum Beispiel bei den Männern. Auf der anderen Seite, Io Sky ist drin, ehemalige Champions. Das heißt, es ist nicht einfach nur so, okay, ja, R-Truth ist drin und Zelina Vega. Und es gibt viele, die mitmachen. Und das Coolste ist, finde ich, das war ganz wichtig, Sieger kriegt ein Championship-Match. Und das ist vollkommen richtig. Es muss ja auch einen Preis geben, außerhalb einer Krone, die zugegeben natürlich sehr hübsch ist. Ja. Ähnlich, ich fand das Match genau richtig. Genau richtig, leider eine totale Ausfall von den Kommentatoren. Katastrophale Leistung von beiden. Das war so unglaublich schlecht gemacht. Das Thema hier, ich weiß nicht, wie sich das, also ich weiß nicht, ob Triple H die ganze Zeit reinredet, ob sie mehr Freiheiten haben, aber sie haben sich halt bei Lyra, ich finde, so dämlich über dieses Gimmick lustig gemacht, ja, dass sie so sich in der Luft wohlfühlt, und dann haben sie irgendwie, sie haben das für mich ins Lächerliche gezogen, und das war ganz, ganz schlecht. Das hat für mich irgendwie Lyra ziemlich schwach dargestellt, also für mich eine ganz, ganz schwache Situation der Kommentatoren in diesem Match. Umso großartiger fand ich das Finish. Das Finish war perfekt. Das haben sie absolut perfekt gemacht. Lyra hatte quasi Naya eigentlich in einer Situation, die positiv für Valkyria sein sollte, in den beim Turnbuckle. Ich glaube auch ein Dropkick Richtung Knie. Und Naya konnte sich aber befreien. Und dann hat sie mit dem Annihilator das Finish gebracht hier. Vielleicht auch eine ganz gute Leistung von Corey Graves, der gesagt hat, ja, hier kannst du bis 20 zählen. Denn es sah auch, es war ein großer Impact, sah stark aus, und du kannst dann sagen, okay, hier kommen, wird niemand auskicken, auch Becky Lynch hat ja verloren in diesem Move. Von daher, richtig gut gemacht, stört nicht für mich den Newcomer-Auftrieb von Lyra, ganz im Gegenteil, sie konnte hier mithalten und verliert eben durch einen absoluten Impact-Move. Nia Jax, ich muss sagen, ich bin echt total begeistert. Ich bin mir nicht sicher, was da vorgefallen ist, aber ich denke, diese Triple H-Situation hat definitiv eines bewiesen, nämlich, dass dieser erste Run irgendetwas mit ihr gemacht hat. Ob das jetzt aufgrund ihrer Statur und Online-Mobbing ist, weiß ich nicht, oder ob man irgendwie diese Entlassung noch immer mitspielen lässt, dass sie sich das jetzt verdient hat. Und sie hat es verdient. Also ich finde, dass dieses Match sehr, sehr gut war für ihre Statur. Das ist wirklich schwierig, denke ich. Also ähnlich muss man da Omos auch immer ein bisschen anders behandeln bei Matches. Aber diese Matches mit Naya, die sind verdammt gut. Das gegen Becky, dieses hier fand ich ähnlich stark. Und für mich passt diese Krone sehr gut zu ihr als Heel. Und wenn ich mir das Raw-Roster anschaue, man gibt ihr diesen Titel beim SummerSlam. Wenn Liv jetzt nicht die ärgsten U-Turn hinkriegt bei diesen bei dieser Regentschaft, ist für mich Nia Jax die nächste, die für mich tatsächlich am interessantesten wäre. Denn dann hast du vielleicht irgendwie jemanden, du wolltest es ja sowieso mit Awesome Kong probieren, so jemanden, der sich, der heraussticht und schwierig zu besiegen ist. Ich glaube, bei TNA hat man das ja auch sehr gut gemacht damals. Und das war dann ein Big Deal, wenn das jemand schafft, sie zu besiegen. Und das Booking, das man bei ihr jetzt bis hier vorangetrieben hat, macht es möglich, mir Lust zu machen auf eine solche Regentschaft, ganz ehrlich. Von daher, ein super Abschluss eines Turniers, und WWE und Turniere waren immer so eine Sache. Von daher hoffe ich, dass man jetzt diesen Weg weiter voranschreitet. Und Richtung SummerSlam, ja, am besten, sie prügelt sich durch das gesamte Roster, weil es macht Sinn. Es macht Sinn, dass man sich gegen Nia Jax schwer tut, und sie blüht im Moment auf. Ich denke, das habe ich auch oft gesagt, ein gewisses Selbstbewusstsein ist, sie strahlt das förmlich aus, und dieser Moment mit Triple H, ich fand ihn ganz ehrlich auch sehr gut, auch sehr passend, vielleicht hat es vielen nicht gefallen, aufgrund von einem Kayfabe-Bruch, aber sie war sehr schnell wieder in Charakter, und auch die Promo, ich finde, sie hat eine Nüchternheit in ihrer Promo, die finde ich klasse, wie sie gesagt hat, ja, also ihr Untertanen quasi, beim SummerSlam werdet ihr nicht nur mich als Queen of the Ring sehen, sondern auch als WWE Champion. Und das war eine super Abrundung. Perfekt. Also bin ich hier sehr zufrieden. Qualität vom Match. Ganz ehrlich, bin ich ähnlich wie bei Liv Morgan und Becky, wobei ich hier einfach mehr davon habe. Ich habe mehr von diesen 10 Minuten als von diesen 16 bei Liv und Becky. Von daher top, top gemacht. Ich hoffe, die Leute sind jetzt nicht gelangweilt, dass ich dir irgendwie nachgeplappert habe, aber das hier ist vollkommen konsequentes, richtiges, gutes Booking mit einem Underdog und einer Bigger-than-Life-Charakter bzw. Superstar. Von daher top. Allein die Kommentatoren haben hier total versagt.
Dann würde ich sagen, drehen wir das doch gleich mal um, dass du die nächsten Matches kriegst, dass ich dir dann nachplapper oder was anderes dazu sagst. Ja, das wollten wir eh irgendwie mal handhaben, aber irgendwie, wenn ich mich in Rage rede, vergesse ich immer, was um mich rum passiert. Also switchen wir jetzt gerne mal. Ganz kurz, was Nia Jax angeht. Wir wissen ja auch nicht genau, inwiefern Rocky da irgendwelche Worte mit dazu getan hat, dass sie wieder zurückkommt. Das wollen wir auch gar nicht spekulieren. Solange wir nichts wissen, wissen wir eben nichts. Auf jeden Fall ist sie wieder da. Und wir und nicht nur wir, viele andere sehen bei Nia Jax im Ring eine spürbare Verbesserung. Und nicht nur da, das ist mir so bewusst geworden, als wir sie im Backstage-Bereich, da wurden die dann gezeigt, wie sie mit ihren Sporttaschen da in die Arena da gestapft sind und so weiter. Nia Jax, gut, sie war ja auch Model in diesem Bereich und so. Nia Jax Charisma ist derzeit unerreicht, finde ich tatsächlich. Also absoluter Superstar-Status derzeit, den sie ausstrahlt. Und es ist hart für mich, das zu sagen. Oder es klingt hart. Es ist nicht hart, aber es klingt tatsächlich hart. Es ist mir auch völlig egal, ob Nia beim SummerSlam Becky oder Liv Morgan den Titel wegnimmt. Weil sie ist die bessere Championess als alle beiden derzeit. Bayley's Run ist durch. Und Liv Morgans Run derzeit vielleicht auch. Also da wissen wir ja nicht, wie es weitergeht. Aber die Inszenierung war ja schon ätzend. Und Bayley hat bei WrestleMania eine großartige Intronisierung bekommen. Und ihr Run ist trotzdem der allerletzte Husten. Und wir haben es ja auch gesagt, bei WrestleMania war es eigentlich der Höhepunkt. Aber da war irgendwie schon so ein kleines Haar in der Bayley-Suppe mit drin, das uns da schon aufgefallen ist. Nee, also da ist Nia Jax derzeit, sie ist am besten gebuckt, sie kommt am besten rüber, sie hat es tatsächlich auch sich hart erarbeitet, das will ich mal dieses hart erarbeitet, jeder hat sich's hart erarbeitet, der da bei dieser Knochenmühle WWE mitturnt, ja, aber sie hat sich, wenn man sich das Booking anguckt, dann auch verdient, weil sie das beste Booking hat und fürs Booking kann man jetzt nicht immer was, ja, also eigentlich fast nie, aber dann muss man eben das Momentum auch haben. Bayley hatte es schon lange nicht mehr, muss man leider sagen, aufgrund katastrophalem Booking. Liv Morgans Booking ist jetzt auch nicht so der Knaller. Und da ist derzeit nicht viel im Main-Roster, was diesen Titel, finde ich, tragen kann, wenn man sich diese Vorgeschichte anguckt, als Nia Jax. Und deswegen, wenn Nia Jax beim SummerSlam den Titel gewinnt, ja, also more power to her, das wird schon passen. Ja, Chris, dann übergebe ich jetzt mal an dich.
Vielen Dank. Ja, King of the Ring, Finale. Und im Finale standen Gunther und Randy Orton, der sich dann letztendlich doch gegen Tama Tonga durchgesetzt hat. Ja, ein Match, das kann man ein bisschen in mehr Teile teilen. Ich tue mir auch schwer, es zu analysieren tatsächlich. Also, zunächst mal, was ich cool fand, die Fans haben Gunther sehr gut wahrgenommen. Ob das jetzt eingespielt war oder nicht, weiß ich nicht. Also es gab die Buhrufe, aber auch ein bisschen so die Wahrnehmung, dass er da ist. Zu Orton, ja, was soll man dazu sagen? Eine unfassbar lange Entrance. Also sein ganzer Song ist durchgegangen und dann nochmal bis zur Mitte. Das war irre.
Dagegen also ist der Undertaker ja ein Sprinter mittlerweile.
Ja, da war er schon 10 Minuten im Match. Da bin ich halt so wieder, der Interessent in mir würde jetzt Hunter fragen, war das gewollt, dass man, ist irgendwas passiert, hat irgendjemand die Zeit gecuttet oder war das spontan von Orten, weil die Fans plötzlich sein Theme mitsingen. Im Moment finde ich es ganz cool. Das hat irgendwas. Und Orton gefällt es offensichtlich auch. Mal sehen, was damit passiert. Und dann
geht's mal kurz rein. Ich glaube, bei Orton wird es mich nicht so sehr nerven, weil Orton wird, glaube ich, niemals sich die Blöße geben wie Rollins und sich anbiedernd versuchen, das Publikum zu animieren. Das hat Rollins gekillt. Dieses widerliche Anbiedern, das wird Orton, glaube ich, niemals machen.
Genau, das als Dirigent, das war furchtbar. Ja, Orton, das ist auch ein Faktor dieses Matches. Orton ist sowas von oldschool. Also er kann die Pausen so gut wie kein anderer. Und da ist die Gefahr auch im Jahr 2024, glaube ich. Bevor die beiden angefangen haben, sie haben es bei mir tatsächlich geschafft, irgendwie sowas wie ein Big-Time-Feel zu erreichen am Anfang. Also wie sie sich da den Stare-Down geliefert haben, die Fans waren komplett drin, haben sich gefreut darauf. Und dadurch, dass man eben ein gutes Finale gebuckt hat, und war dieses Finale entsprechend bei mir auch so, okay, ja, hier passiert etwas Wichtiges. Es geht um eine WWE-Championship-Möglichkeit. Unterstehen sich zwei gegenüber, die haben noch nicht miteinander die Ehre gehabt. Mit Orton ist ein absoluter Superstar drin und Gunther ein aufstrebender Star. Da haben die Kommentatoren auch einen guten Job gemacht. Sie haben gesagt, Brock Lesnar, namentlich erwähnt, gewann King of the Ring und dann sofort WWE Champion. Gunther will in seine Fußstapfen quasi und Orton mehrfacher World Champion. Das war richtig gemacht. Aber dann geht's halt los und dann kommt die Orton-Pace. Und das ist halt vielleicht ein bisschen noch mal so mein Problem. Es muss alles schnell gehen, ja. Es ist halt, das Hirn ist gedrillt im Moment, ähnlich wie die Apps das heutzutage wollen. Schnell, schnell, kurze Videos, bam, bam, bam. Gleichwohl, ich erkenne auch die Kunst dahinter. Orton ist ein unfassbarer Seller. Entweder sein Rücken ist komplett im Arsch, aber sein Selling, er sagt ja ständig bei Interviews, er fühlt sich so wie 20. Ich glaube ihm das mal. Deswegen lobe ich sein Selling. Das ist unglaublich. Das ist perfekt. Also ich würde sagen, keiner sellt im Moment so gut wie Orton. Aber es war halt, diese Pausen sind ein bisschen zu lang. Dieses Match muss nicht 22 Minuten gehen, finde ich. Und Gunther, da war ich sehr gespannt. Ich liebe Gunther-Matches, alle. Bis jetzt habe ich alle gefeiert. Es ist super stiff. Und ich finde es cool, dass Orton das auch mitging, weil er hat den Status sicher zu sagen, du, pass auf, Hunter, ich bin ein hübscher junger Mann oder jung, ein hübscher Mann. Ich möchte nicht, dass meine Brust wie Hackfleisch aussieht. Nee, er hat das alles genommen und richtig gut gesellt und das hat auch Spaß gemacht. Aber kürzt den ganzen Spaß um 7-8 Minuten und das ist ein verdammt gutes Match. Es war oldschool, es war stiff, es war gut, Technik pur, die beiden können das und was sie auch geschafft haben, die Match-Story. Fantastisch. Das Knie war schon getaped, Gunther geht drauf, man hat die RKOs entsprechend inszeniert, die Fans warten ja darauf. Ich finde es cool, wie Gunther sich weggedreht hat von dem ersten RKO Richtung Seile. Die Kommentatoren haben es entsprechend nochmal unterstrichen. Und dann die Finish-Phase. Ich finde es cool, wie Gunther quasi es nicht mehr schafft, die Schulter zu heben, aber deswegen greift er das Knie an Orton in Schmerzen. Er rollt ihn ein. Das Ding geht bis 3. Die Schulter ist leider sehr offensichtlich drüben. Das hat man vielleicht ein bisschen anders geplant. Das ist ein kleiner Störfaktor, aber nicht so schlimm. Und am Ende steht so ein Match, wo ich die Sternebewertung, ich tue mir so richtig schwer damit. Vielleicht kannst du mir ein bisschen helfen und dass wir uns gemeinsam herantasten, aber ich habe ein Conundrum. Ich möchte dieses Match gut finden, weil es eigentlich genau das ist, was Wrestling ausmacht. Sie haben eine Match-Story mit dem Knie. Die Fans waren drin. Die Stiffness war drin. Du hast einen Seller mit Orton, der unglaublich gut ist. Du hast mit Gunther jemanden, der richtig gebuckt wurde. Du hast ein Finale eines Turniers, das richtig gebuckt wurde. Nur die Pausen waren zu lang. Es ist halt dieses typische Orton-Match, was ihn halt auch so speziell und besonders macht. Und deswegen, richtiger Sieger, auf jeden Fall zusammengefasst. Ein gutes Match, Sternebewertung 4 ist nicht, 3, mehr als 3,5 schon, aber ja. Also mir kommt es vor, als wäre 3 irgendwie so frech für die beiden, weil ich glaube, dass das hier ein Match ist, das mit der Zeit auch besser wird. Und es ist halt vielleicht auch dieses Match, was du so jungen, aufstrebenden Superstars gibst, weil halt Orton dieses Oldschool so beherrscht. Spot, lass die Fans für dich arbeiten. Lass sie einfach arbeiten mit dem, was passiert ist. Und das macht das Ganze wohl aus. Und darin liegt wohl auch das Problem gleichzeitig. Und ich hoffe, man versteht, was ich hier als Analyse loswerden wollte.
Also ich habe dich verstanden, kann das auch nachempfinden, aber nur bedingt teilen. Denn, aber doch zu einem großen Teil schon, aber eben nicht ganz. Denn was das Match angeht, bin ich fast komplett bei dir. Was das Big-Time-Feeling vor dem Match angeht, tatsächlich nicht. Ich habe hier zu keiner Zeit erwartet, dass hier irgendwas Großes passiert. Ich glaube, das ging sogar los mit dem Headlock, das Match. Und Orton-Matches gehen gerne mit Headlocks los. Das ist, glaube ich, so sein Signature neben dem RKO. Du weißt, wie Orton-Matches sind. Und er enttäuscht nie, muss man sagen, wenn es darum geht, das zu bekommen, was man erwartet. Es ist die Orton-Schablone, genau wie es die Rollins-Schablone gibt. Wir kennen das. Wenn ich Orton im Ring sehe, freue ich mich mittlerweile tatsächlich aber doch, weil er ist mittlerweile auf diesem Level, wo du eigentlich jedes Jahr, wo du ihn siehst, froh bist, dass er noch da ist. Man weiß nie, wie lange das noch so sein wird. Gut, man weiß sowieso nie, wie lange Leute noch da sind. Ja, wer weiß.
Er kommt auf die Cena-Geschichte.
Er ist da, finde ich. Er ist tatsächlich da, nur eine Stufe natürlich tiefer, weil er nicht so berühmt ist. Aber da Cena ist ja, sag ich mal, eher Star und Hollywood und Randy Orton ist tatsächlich Wrestler. Ja, also der ist das immer gewesen, hat vielleicht mal hier bei The Marine oder irgend so mal mitgetüdelt, aber eigentlich war der immer ein Professional Wrestler. Kommt ja aus der Wrestler-Familie, ja, Cowboy Bob Orton ist alles sehr bekannt und so weiter. Also der lebt das eben. Und deswegen ist das bei ihm so ein bisschen anders als bei Cena, aber vielleicht ein bisschen mehr true, ja, so ein bisschen echter, in Anführungszeichen, was die Liebe angeht. Ich weiß nicht, ob man mich da gerade versteht. Auf jeden Fall freue auch ich mich, wenn ich ihn sehe, zumal es für ihn ja derzeit richtig gut läuft. Er freut sich, ja, also er genießt das, ob er jetzt mal gewinnt oder verliert, egal. Das war früher auch nicht so, da war er schon viel, viel bitchiger früher, wenn es darum geht, so fast schon auf Hulk Hogan-Niveau, dass da irgendwie Matches gewonnen oder verloren werden müssen. Also da ist er auch, wie gesagt, oldschool drauf, aber der freut sich einfach und zieht's durch und dann freue ich mich auch gleich mit. Matches mit ihm will ich trotzdem nicht sehen, weil es eben, Orton-Matches sind. Und du hast es so schön gesagt, er nimmt Pausen, er weiß es überragend, die Pausen zu nehmen. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Bevor Randy Orton eine Pause nimmt, macht er erstmal eine Pause. Also der Typ ist eine personifizierte Pause gewissermaßen. Und Orton-Matches sind eben langsam. Das ist einfach so. Und sie sind immer darauf aus, sie sind immer sauber geführt. Klar, man lässt sich ja auch Zeit. Ja, also da ist ja jeder Move und jede Pace entsprechend abgestimmt. Du weißt, dass du mindestens ein RKO bekommst, meistens in einer Situation, wo man eigentlich gar nicht damit rechnet. Und dann freuen sich die Fans, die auch schon vorher immer ganz viel RKO geschrien haben, damit sie dann auch endlich mal da ihren Move bekommen. Ich glaube, es gab diesmal mindestens zwei RKOs. Also zwei erinnere ich mich zumindest gerade.
Zwei.
So, und das ist doch auch schon mal schön, da freuen sich dann die Fans. Den einen hat er, glaube ich, sogar auch gleich gesellt. Ja, der eine ging daneben, das tat weh, den zweiten hat er durchkriegt, der tat auch weh. Und beim dritten, der dritte war der zweite, der durchging, da war mit dem Cover, glaube ich, ein Tick noch zu langsam dran, dass man da auskicken konnte, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, als das Match lief, hat es mich eben nicht gekickt. Und das ist auch so, dass das Orton auch ein Gunther prägt. Das heißt, das Match hier wurde von Orton geführt. So,
ja,
und das,
Das
hat man auch jede Sekunde gesehen. Das ist für Gunther kein Problem. Gunther kann das gehen, solche Matches. Gunther kann selbst Matches jederzeit führen, aber er kann auch mit dem Stil von anderen mitgehen. Das kann auch nicht jeder. Und das ist wieder ein Symbol oder ein Beweis für die Qualität, die Gunther eben einfach im Ring hat. Und deswegen war das auch ein richtig gutes Match. Ich bin hier bei 3,5 bis 3,3 Viertel, eher bei 3,3 Viertel, weil das eben objektiv richtig gut war. Aber es ist eben ein Orton-Match und deswegen fällt es mir auch schwer, hier die 4 zu geben. Und bevor ich mich jetzt zu häufig wiederhole, was Orton-Matches angeht, würde ich es damit belassen.
Was glaubst du, wird Meltzer geben?
4, mindestens.
Ich glaube sogar, er geht noch weiter.
4,25 wird Meltzer geben, bin ich mir ziemlich sicher. Also 4 mindestens, 4,25. Ich würde sogar fast, also 4,5 wäre schon
Sport. Ich traue es ihm zu.
Ja,
nach Backlash traue ich es ihm auf jeden Fall, weil das ist genau seins.
Das ist genau seins, ja. Das war nämlich auch stiff genug. Er mag ja auch den Gunther-Style sehr, sehr gerne. Er mag den Orton Oldschool-Style. Die haben beide auch sehr gut harmoniert, dass das passte. Er wird die Pace gemocht haben, wann dann die RKOs gekommen sind. Er wird Orton Selling geliebt haben. Er wird die Interaktion mit der Crowd geliebt haben. Also das ist ein Meltzer-Match. Da bin ich vollkommen bei dir. Also 4,5, puh, vielleicht. Warum nicht? Ja, für mich wäre es zu hoch, aber ich kann es zumindest nachempfinden, warum Leute hier ein richtig starkes Match gesehen haben. Also wenn ihr Orton-Matches kennt und sagt, okay, brauche ich nicht, müsst ihr es euch echt nicht angucken. Wenn ihr Orton-Matches kennt und sagt, ja, mag ich, müsst ihr es gucken. Ja, weil Gunther eben auch ein überragender Gegner war. Booking hat mir auch wieder, hat mir alles gefallen tatsächlich, was Match anging, was auch Turnierbooking anging. Wir haben es bei den Mädels gesagt, wir können es auch hier bei den Jungs sagen. Das ist New Japan Booking, was die Turniere mittlerweile angeht. Bei New Japan hast du ja auch das große G1, wo du am Ende, wenn du das G1 gewinnst, ein Titelmatch bei Wrestle Kingdom bekommst. So, und hier hast du es eben so auf einer Stufe kleiner. Du hast ein deutlich kleineres Teilnehmerfeld, du hast deutlich weniger Matches, aber am Ende hast du ein im Vergleich zu früher zumindest deutlich größeres Teilnehmerfeld für WWE-Verhältnisse und am Ende steht ein Titelmatch, wenn auch nicht bei WrestleMania, so doch immerhin bei der zweitgrößten Show, beim SummerSlam. Und so musst du Turniere auch machen. Du kannst sie nicht einfach mit einem Gewinner, so Glückwunsch, hier ist so eine Krone, tschüss. Nee, da muss auch irgendwie eine gewisse Nachhaltigkeit noch kommen. Und das hat sich Hunter safe bei New Japan abgeguckt. By the way, so schwer ist es auch nicht, auf diese Idee vielleicht mal zu kommen. Aber das haben wir alle schon mal irgendwo gesehen. Und es passt. Gunthers Booking ist überragend. Du gibst ihm den perfekten Follow-up für die längste IC-Regentschaft aller Zeiten. Lässt ihn bei Mania einen Titel verlieren gegen Sami Zayn, der eh over as hell war zu der Zeit. Und wo es auch, over as hell jetzt nicht, aber wo es tatsächlich auch passte, dass der Underdog sozusagen die Story dann gegen Gunther finisht. Er hat trotzdem ist trotzdem nicht geschwächt worden, war ein bisschen aus den Shows raus, kommt jetzt wieder, gewinnt mal kurz das King of the Ring und er muss Damian Priest oder McIntyre, wer auch immer da jetzt den Titel haben wird,
ganz dringend.
Er muss ihm den Titel abnehmen und kann ihn dann von mir aus wieder anderthalb Jahre halten. Meine Güte, das ist der Rollins-Titel, das ist so egal. Ja? Also ob Gunther jetzt IC oder Rollins Championship hat. Gunther ist on top of his game. Gunther ist auch schlau genug gewesen, sich diese blöde Krone nicht aufzusetzen. Also er hat sie in der Hand gehalten, wie eine Trophäe präsentiert und sie sich nicht auf den Kopf gesetzt. Es hätte für ihn auch einfach irgendwie nicht gepasst, finde ich. Und hat auch eine coole Promo gehalten, so nach dem Motto, ja, es ist ja schön, dass ihr freut, aber was ich hier gerade mache, geht euch mal so gar nichts an und ich werde jetzt auch Champion. Also trocken, wie Gunther das ist. Mhm. Ich habe fast gedacht, er wird auf Wienerisch zu uns sprechen, das wäre auch putzig gewesen. Ja, also die King und Queen of the Ring Booking-Geschichte, also so gesehen war das ein voller Erfolg, dieses Turnier. Da kann man, glaube ich, echt nicht viel gegen anstinken.
Absolut. Absolut. Diese Turniere haben mich echt überzeugt und das ist die Blaupause. So kannst du es jährlich machen und wir werden sehen, zu was das führt. Also ich möchte es auch unterstreichen, Gunther muss Rollins Champion werden beim SummerSlam. Ganz, ganz dringend für ihn und für den Gürtel. Das ist der Abzug, der berühmte, der abgeschossen werden muss.
Ja.
Ja, Main Event, oder?
Ja.
WWE Universal Championship, ich habe keine Ahnung, irgendwie ist das jetzt die WWE Championship oder ist es die WWE Universal Championship, ist es die Undisputed WWE Universal Championship?
Ich glaube, es ist die Undisputed, oder?
Ja, okay. Undisputed WWE Championship. Ich hoffe, dass sie das Universal rausnehmen endlich. Das war für mich immer ein sehr großer Störfaktor. Cody Rhodes gegen Logan Paul und ich habe ja vorhin gesagt, für mich gewinnt das Triple Threat Match, Match of the Night. Aber tatsächlich hat mich der Main Event hier auch ganz gut überzeugt. Also Logan Paul haben wir drüber gesprochen, ein Mann mit unglaublicher Athletik. Manche sagen geboren für das Wrestling-Business. Und Cody Rhodes, ich nehme mal nochmal das Wort, der Blaupause-Champion der WWE.
Schönes Wort, ja.
Ja. Und jetzt kommen sie aufeinander und es ist ein Match, das für mich nur ein paar Schwächen hatte. Also zunächst mal das Positive, gut geführtes Match. Logan Paul bleibt sich treu und Cody ebenfalls. Ja. Er ist jetzt drin in dieser Regentschaft. Ich weiß nicht, wer das gesagt hat. Das Positivste an dieser Regentschaft ist, bei Cody, dass die Championship-Verteidigungen logisch und konsequent sind. Kein Kane, keine glühenden Masken, ist okay, das passt. Wie man die Gegner aufbaut, das ist ein anderes Thema, aber ich glaube, du hast auch richtig gesagt, was willst du denn großartig machen nach einer 1400 Tagesregentschaft von Roman Reigns? Von daher möchte ich auch hier deswegen ein bisschen Cody auch so Platz machen. Und die beiden haben gut harmoniert. Und ich finde auch, dass Logan Paul als Heel auch besser funktioniert, also gut funktioniert. Er kann das. Er ist wirklich ein geborener Heel. Und ich glaube, habe ich auch gelesen, es ist leicht, ihn zu hassen. Ja. Hat natürlich seine Prime-Geschichte da inszeniert. Dieses Mal tatsächlich nicht in der Mitte des Ringes. Also ich dachte, das wird jetzt bei jedem Event sein. Weiß nicht, ob das mit Saudi-Arabien so ein Thema ist. Aber nebenbei ein interessanter Fakt, glaube ich. Sie haben ihre Moves aufgepackt. Also Cody Rhodes hat den Vertebraker, ich glaube, so nennt man ihn, ausgepackt, war ja lange, glaube ich, verbannt. Und ja, ich denke, der Frog Splash, das ist eine Nummer, die kann er. Die ist unglaublich, dass er dieser 360-Grad-Winkel, ein unglaubliches Visual, der sitzt absolut perfekt. Ich habe keinen Pinfall gekauft, auch wenn sie sehr gut executed wurden. Also ich finde, die Pinfalls haben sie gut gemacht, die Nearfall-Finishes. Super harmoniert, ein richtig sauberes Titelmatch, das wirklich, weißt du, wo ich sagen muss, das ist okay, dass das im Main Event ist. Man kann sich's ansehen. Auch hier, mach draus 19 Minuten. Ja. Und lass den Dude raus, der, ich weiß nicht, wer das war, der plötzlich da Logan Paul angreift.
Nennen wir ihn Local Guy.
Nennen wir ihn Local Guy. Ich mag solche Sachen nicht. Das hat in dem Fall auch nichts mit Saudi-Arabien zu tun, falls jemand das glaubt. Lass mal das bitte. Lass dieses Match einfach ein WWE Championship Match sein. Bei der UFC kommt da auch nicht irgendwie ein Typ rein und greift irgendwie McGregor an den Fuß.
Also, soll er mal versuchen.
Soll er mal versuchen, genau. Ich weiß, es ist WWE, World Wrestling Entertainment, aber mach mal bitte, muss nicht immer sein. Die Inszenierung mit Logan Paul und Michael Cole, auch nicht so meins.
Schwierig, ja.
Ja, ich kann es sogar nachvollziehen, aber ich finde es auch irgendwie blöd. Der Schlagring ist jetzt so ein Ding geworden bei ihm wie bei Triple H, der Sledgehammer. Bin ich auch nicht der größte Fan, akzeptiere ich aber auch noch. Deswegen, am Ende steht ein Main Event kürzest um 5-6 Minuten. Lass den Local Guy raus. Auch die Interaktion mit Michael Cole, mach sie, aber kürz sie auch noch ein bisschen, konzentriere dich auf die Action. Und dann ist das für mich Match of the Night. Aufgrund dieser Situation ist es nicht Match of the Night, weil mich diese Sachen stören und es einfach das Ganze unnötig in die Länge gezogen hat. Aber am Ende, wir haben bekommen, was wir erwartet haben. Ein Cody Rhodes, der hat die Scheuklappen auf. Das ist der WWE-Guy, das ist der WWE-Stil. Das ist der WWE Champion und Logan Paul ist AJ Styles nur in, für mich im Moment tatsächlich interessanter, in besser, weil er wirklich abliefert. Also ich weiß, ich denke mal, die Hälfte wird ihn nicht mögen. Ich bin auch indifferent, aber der Typ ist ein Athlet, das ist absurd. Die Matches machen Spaß. Dieser Spot hat Spaß gemacht. Das ist ein viraler Moment, das kann er, das will er und darauf kann man sich auch freuen. Von daher bin ich hier relativ zufrieden und gebe tatsächlich auch die 4 Sterne. Jetzt sagen alle, naja, du hast auch dem Triple Threat Match 4 Sterne gegeben, da würde ich dann auf deine Argumentation zurückgreifen, wo man sagt, die Sterne heißen nicht gleich deswegen Match of the Night, sondern hier stören mich einfach ein paar Dinge, die vom Match nicht so qualitätmäßig abhängig sind. Der Local Guy, lass ihn raus. Michael Cole, kürze es ein bisschen. Nimm 6 Minuten runter und dann ist es für mich auf jeden Fall Match of the Night und es ist tatsächlich auch so ein Match in der Cody Rhodes-Regentschaft, wo ich sage, okay, damit komme ich zurecht, damit komme ich klar. Und das ist auf jeden Fall ein Hoffnungsschimmer. Nur, ja, wie oft wird das der Fall sein? Ich war hier zur Abwechslung mal drin. An was das lag, weiß ich nicht. Die Fans waren gut mit drin. Aber ja, es wird trotzdem, glaube ich, eine Regentschaft für mich, die noch immer weiter schwierig sein wird. Aber in dem Fall hier, in dieser Blase, die King and Queen of the Ring ist, war das hier genau der richtige Main Event, wo ich sage, weißt du was, alles klar, das passt, 4 Sterne, danke, auf Wiedersehen.
Also, ich habe zu diesem Match auch ein bisschen was zu sagen, vielleicht auch ein bisschen mehr, weil ich da auch wieder wohl, wie so häufig, vom 100. ins 1000. kommen würde. Erstmal, was das Match angeht, ich fand das Match richtig gut, Also mindestens 4 Sterne würde ich hier tatsächlich geben. Man kann auch mehr geben. Allerdings, also Melzer wird hier auch bestimmt mehr geben.
Ja,
also Melzer sehe ich hier bei 4¼ safe. Aber ich war eben, anders als du, nie drin, weil es eben Cody-Match war und weil ich wusste, dass natürlich, oder was heißt, ich wusste es nicht, aber es war mir klar, dass Cody hier natürlich nicht verlieren würde. Das war, glaube ich, relativ logisch. So. Und ich weiß, was Cody im Ring kann. Ich weiß, dass es mich nicht groß interessiert. Ich weiß, dass Logan Paul sehr, sehr stark ist und ich weiß, dass ich Logan Paul-Matches tatsächlich auch langsam kenne und so wirklich, ich möchte das mal betonen, so gut bis großartig die sind, es ist schwierig, wenn da keine Spannung ist, die mich da irgendwie so ein bisschen neugierig macht, wie es wohl gehen wird. Und dann ist es auch keine Neugierde, wie sie es wohl lösen werden, weil ich weiß, es wird irgendwie WWE-mäßig werden und dann hast du eben da diesen komischen Local-Ansager-Typen, der dann Logan Paul da an den Füßen hält oder was das da war. Und Cole, der da irgendwie sich mit Logan Paul anlegt und Corey Graves, der sich in den Weg stellt. Ach Gott, da wollte ich schon fast wieder ausschalten. So, aber das ist eben, Stichwort Oldschool, eins der Worte des Podcasts, das ist Oldschool-Booking, es ist absolut konsequent und gutes Booking, es ist ein Cody Rhodes Championship-Booking. Viel besser kannst du es im Moment eben nicht machen, haben wir auch schon mehrfach gesagt, wenn Roman und Rocky mal gerade nicht da sind, ja, dann fehlen dir die Counterparts und dann musst du das Beste draus machen und dann musst du es wenigstens konsequent durchziehen und das tut man hier gerade, finde ich. So, ein Wort zu Logan Paul oder eins noch mehr, wir haben es ja häufig gesagt. Viele kommen mit Logan Paul nicht klar, von wegen YouTube-Star und so weiter. Man muss ihn ja auch nicht mögen, das ist gar nicht der Punkt. Ich habe auch keine wirkliche Meinung über ihn. Das ist aber nicht das, worauf es ankommt, wie gesagt. Es kommt darauf an, ob die Leute etwas können oder nicht. Und wenn man dann sagt, ja, er ist ja kein Vollblut-Wrestler, dann klingt das für mich so ein bisschen neidisch, ehrlich gesagt. Denn dieser Junge kommt, klar, er hat sofort den Push bekommen. Klar, er ist sofort ins Spotlight gekickt worden. Und klar, er hat sofort die Unterstützung bekommen, die ein normaler Wrestler so niemals bekommen würde. Und das muss man auch, glaube ich, so sehen. Ja, das ist natürlich schon eine Ungleichbehandlung. Allerdings, was der Junge da abliefert, in einer Zeit von 0 auf 100 gewissermaßen, auf diesem Level zu performen. Du hast es sehr schön gesagt, manche sagen, er hat einfach wohl die Gene, er ist wie für diesen Sport gemacht. Für mich nicht nur der Frog Splash, der Zucker ist, wirklich Zucker, sein Frog Splash. Vor allem auch sein Splash immer vom obersten Ringseil draußen aufs Kommentatorenpult. Diesmal noch mit der Drohne sehr elegant in Szene gesetzt. Aber das ist Millimeter genau. Ja, also er springt da runter und trifft Cody perfekt. Safe gemacht. Sieht richtig geil aus, wie er da fliegt. Auch wie er sich in der Luft dreht und dann punktgenau, also er dreht sich ja auch noch. Es ist ja nicht nur, dass er irgendwie runterspringt, sondern auch noch im Flug diese Drehung da zu streuen. Dass er dann so auf dem Kommentatorenpult landet, wie er eben landen muss, das musst du erstmal haben. Das ist, und er ist auch kein Shane McMahon Spot Monkey, weil er eben auch die Matches ja auch mitgehen kann. Das war ein 25 Minuten Wrestling Match mit Cody, wo du dann eben auch technisch ein bisschen was liefern musst, wenn du da entsprechend mitgehen können möchtest. Und das hat er gemacht und es wirkte so, als ob er das seit Jahren macht und er macht es, glaube ich, erst seit 2 Jahren.
Ja, mehr oder weniger.
Wann war das Mania-Match mit Miz? War das 2021 oder 22? Ich glaube 21, oder?
Das war mit Miz, oder?
Ja, und dann hat er doch mit Miz das Tag-Team-Match gehabt.
Das war WrestleMania 38.
Dann war es 21. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht, er hat gegen Rollins dieses Jahr, glaube ich, gekämpft. Und was hat er vorher gehabt?
Er hatte
Rollins, hat er Rollins letztes Jahr?
Letztes Jahr, bei dieser Hollywood-WrestleMania.
Und wen hatte er dieses Jahr?
Dieses Jahr.
Was war denn das? Er hatte auch dieses Jahr ein Match.
Ja.
Ich weiß aber auch nicht gerade gegen wen. Kannst du mal kurz nachgucken?
Ja, ich schaue mir das an.
Auf jeden Fall ist der Kerl jetzt mal gerade gute 2 Jahre dabei. Und auch nur selected dates natürlich, aber wann immer der im Ring ist und körperlich baut der ja auch auf, also was Definition, Muskelmasse und so weiter angeht.
Triple Threat Match gegen Owens und Orton.
I see, okay, genau. ist auch nicht mehr viel in Erinnerung bei mir, muss ich tatsächlich sagen. Auch wo du es gerade jetzt gemenschent hast, ich kriege es nicht so richtig wieder vor mein
geistiges Auge tatsächlich. Als Owens Orton in diesem Golfcar in den Ring gefahren hat, da war Orton noch ein bisschen...
Ja, das war ja vor dem Match, aber ich kann mich an das Match nicht erinnern, ehrlich gesagt. Also, wird ein gutes Match gewesen sein, aber ist nicht dann viel hängen geblieben. Aber nochmal, das muss man dem, finde ich, dann auch einfach geben. Auch hier Jake Paul, sein Bruder, ja, von wegen auch arroganter und doofer Typ, der boxt da regelmäßig die MMA-Kämpfer kaputt, ja. Und jetzt wird er gegen Mike Tyson antreten und ich bin mir sicher, auch da wird er eine gute Rolle spielen, weil die einfach mega Athleten sind. Unglaublich ehrgeizig, unglaublich fokussiert, natürlich auch den Puls der Zeit treffend. Ich habe übrigens bei uns an der Tanke den Prime Energy Drink mittlerweile gesehen. Ich war so kurz davor, einen zu kaufen, habe es dann aber doch gelassen. Aber irgendwann werde ich ihn mir kaufen, wobei ich nicht weiß, warum soll ich den Schrott kaufen, wenn kein Koffein drin ist? Ja, völlig bescheuert. Aber irgendwann muss ich so einen Prime trinken. Also er ist so auch bei uns in der Provinz jetzt angekommen. Krass, ja, was Logan Paul hier für ein Marketing-Genie mittlerweile geworden ist. Also was, der muss ein Schweinegeld verdienen, der Kerl. Und dann noch solche Matches abzuliefern, da hast du dann keine Argumente, ja? Also, denn das Logan Paul-Unternehmen funktioniert. Und wie es funktioniert. Ja, das war also der King and Queen of the Ring Pay-Per-View aus Saudi-Arabien. Eigentlich müsste man ja Political Correct Queen and King of the Ring machen, aber vielleicht, weil zuerst King of the Ring war, hat man gesagt, wir wollen die Brand, die Franchise irgendwie schützen. Man weiß es nicht, ist ja auch egal. Das war für mich eine absolut runde Show. Also, wenn man erstmal das Ganze zersäge und so weglässt, was wir nicht weglassen wollen, und nur die Show als solche anguckt, dann muss man sagen, da habe ich wirklich nicht viel zu meckern. Wirklich. Also das schwächste Match war tatsächlich schon der Opener tatsächlich für mich. Also Liv Morgan. Ja. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Alles andere war gut, konsequent gebuckt, passte auch irgendwie. Nur beim Opener, da ging irgendwie eine Menge tatsächlich schief. Ja, Chris, aber was wollen wir sagen? Das war einmal mehr eine runde Show.
Ja, also wir befinden uns auf einem unglaublich hohen Niveau, was die Pay-Per-Views von WWE angeht, finde ich. Also ich denke, das ist irgendwo zwischen die Norm, weil im Moment alles so unglaublich gut und unglaublich talentiert ist, aber auch eine Situation, wo ich auch Triple H sehr gerne ein bisschen Props geben möchte. Es ist vieles dabei, wo ich sage, okay, das ist echt logisch und konsequent und er bietet auch so diesen Sportaspekt hin und wieder mit hinein. Und das Coolste und das Wichtigste, und ich weiß, Rigel hört das immer am liebsten, aus irgendeinem Grund fühle ich es hier aber immer sehr, die wenn du beim dritten Match bist, weißt du einfach, okay, das Ding ist bald auch vorbei und du kannst es in einem durchschauen. Und das ist irgendwie ein angenehmes Gefühl. Als das Damenfinale kam, habe ich mir gedacht, da kommt ja eigentlich nur noch das Herrenfinale und der Main Event. Und irgendwie ist das angenehm, wenn ich weiß, ich habe da 12 Matches Wurst vor mir, verliere ich auch ein bisschen die Motivation. Und das können sie im Moment. Fünf Matches hitten den Spot gerade bei mir, muss ich sagen. Und es ist angenehm durchzuschauen. Und die Matchqualität, ja, was soll man sagen? Wir befinden uns auf einem Durchschnitt von fast 4 Sternen und eine runde Sache. Also das können sie im Moment, das ist ein sauberes Pay-Per-View-Jahr im Moment und macht dementsprechend Spaß und es ist konsequent. Nur, wie gesagt, wenn er da an den kleinen Schrauben noch dreht, über die wir gesprochen haben, könnte das sogar noch besser werden, weil viele Matches leiden einfach tatsächlich unter einer belanglosen Regentschaft und belanglosen Fäden. Von daher, wenn er das noch hinbekommt und die Spannung noch hochschrauben kann, wie auch immer, da möchte ich auch ein bisschen das Problem offensichtlich machen, dass die Regentschaft von Cody im Moment schwer spannend zu machen ist. Aber wir werden noch nicht bezahlt dafür. Die Creatives sitzen dort um Hunter herum und müssen das ja selbst hinbekommen. Von daher ist da sogar noch mehr drin, obwohl wir ein richtig hohes Niveau haben im Moment. Ich bin sehr gespannt, wie das weitergehen wird, denn auch diese Ära wird ja irgendwie mal zu Ende gehen und ich hoffe, es wird natürlich dann ersetzt durch eine noch bessere, aber im Moment bin ich sehr happy, weil man das locker, angenehm runterschauen kann.
Ja, finde ich eben auch. Und ich bin mal gespannt, wie es mit Cody weitergeht, denn ich war wirklich schon fast ein bisschen überrascht, dass die, ich war jetzt nicht enttäuscht, ja, von den Cody-Reaktionen, aber gerade in Saudi-Arabien hätte ich gedacht, dass die durchdrehen, weil sie ja sonst bei WWE jetzt, bei Orton singen sie die Themes mit und gut, Sami Zayn, klar, der kriegt dann die sag ich mal, Local Guy Heroes Props. Aber Cody hat wohl die drittgrößten Reaktionen des Abends bekommen. Das kann man wohl ziemlich sicher sagen. Aber das war eben nur dieses Whoa bei seinem Theme, wo sie dann richtig steil gegangen sind. Und ansonsten war es, ja, es war immer noch eine sehr gute Reaktion, aber es war jetzt nicht mehr die große Euphorie. Gut, jetzt muss man gucken, ob das ein Saudi-Arabien-Special Situationsbereich war, ob sie das in Amerika wieder ändert. Also in Europa bin ich mir mal so gar nicht bange, dass Cody da mit Abstand die größten Pops des Jahres da wieder abgreifen wird. Also bei Money in the Bank, glaube ich, werden die Karten neu gemischt werden. Oder was heißt neu gemischt? Wir werden gucken, wie das Blatt dann in Amerika sich darstellt. Ob er dann noch die Trümpfe in der Hand hat. Deswegen bin ich bei Saudi-Arabien jetzt noch ein bisschen vorsichtig, das jetzt als so eine Art Götterdämmerung anzusehen. Das wird es sicherlich nicht sein. Aber ich habe mir tatsächlich etwas noch mehr Reaktion eigentlich ausgemalt für ihn. Aber vielleicht war das auch alles nur ein bisschen verzerrt. Ich will ja eh immer schon das an die Wand malen, was ich ja schon Jahre vorher sage, nämlich dass Codys Reaktion noch langsam mal sich relativieren müssen. Aber damit lag ich ja bis jetzt immer falsch. Also vielleicht.
Vielleicht in Schottland.
Auch gegen wen tritt er denn da an in Schottland?
Das wissen wir noch nicht. Also
ja, bestimmt wieder gegen Logan Paul oder sowas.
Glaubst du?
Ja, du brauchst ja einen Gegner. Also ich wüsste jetzt gar
gut,
nicht.
Ja gut, aber dann machst du einfach, ja, Kevin Owens oder so.
Ja.
Das ist einfach nur Überbrückung bis zum SummerSlam. Dort kriegt er wahrscheinlich Orton. Ja, da müssen wir auch durch, leider.
Boah.
Und dann wird es, glaube ich, interessant.
Also, kann Punk nicht mal wieder gesund sein? Wann ist denn Punk wieder fit?
Ist doch ja, auch falsch, SummerSlam, ist, oder? Ist halt der falsche Brand, ja.
Ja gut, stimmt. Stimmt.
Aber ja, Punk sollte eigentlich, ich denke mal, er wird eine Rolle spielen bei Money in the Bank.
Ja, aber das wäre wenigstens ein bisschen frisch, ja, das will ich ja mal sehen. Also vielleicht, also damit er möglichst schnell Cody gegen Punk, weil sonst verletzt sich Punk ja wieder. Dann fällt er wieder ein halbes Jahr aus. Also da müsste man schneller bringen. Also das wäre wirklich, das Match würde mich schon interessieren, aber wie du sagtest, ja, der Brand ist so semi-passend, aber gut, das wird man ja schon irgendwie hinbucken können. Also du musst ja Cody eigentlich alles geben, was irgendwie fresh ist im Moment. Und Punk wäre schon ziemlich fresh, wobei die sich ja schon vor Ewigkeiten bei WWE noch zu Legacy-Zeiten da ja irgendwie über den Weg gelaufen sein müssen. Also das geht ja so weit zurück, da weiß ich gar nicht. 2010, 11, 19, 11.
2008, 9, so.
Ja, ja, 8, 9, 10, also in dem Bereich. Ja, wieso? Cody war ja immer da und Punk ja auch. Punk ist ja 2014 weg. Legacy war so 8, 9, 10, so in dem Bereich, ne? Und ja, aber die werden sich ja auch davor und dann, also danach auf jeden Fall ja auch noch irgendwie gesehen haben. Also das Match ist jetzt nicht, sag ich mal, zum ersten Mal bestimmt da. Also auf jeden Fall, glaube ich, Cody Rhodes auch bei WrestleMania 24 im Leitermatch, wenn ich mich recht erinnere, wo Punk gewonnen hatte, wo Shelton Benjamin doch da auch diesen merkwürdigen Leiter-Spot da gekriegt hatte. Ich weiß nicht, oder rede ich mir ein, dass Cody dabei war? Ich dachte,
Frage.
Das interessiert mich jetzt aber auch. Das will ich jetzt mal wissen. Nicht, dass ich dir irgendeinen Mist erzähle. Nee, nicht Wrestling-Infos, Wikipedia wollte ich gucken.
So.
Das interessiert mich, WrestleMania 24. Da habe ich mir das ausgedacht, dass Cody dabei war. Nee,
Cody war tatsächlich nicht dabei.
Ja, habe ich mir ausgedacht. Show, sehe ich gerade. Nee, wenn wird er dabei gewesen sein, genau, weil sonst ist Cody dann nicht die erste Geige gewesen. Aber ja gut, 2008, ja in der Tat. Ich weiß gar nicht, ob Cody da schon irgendwie da die größte Rolle überhaupt gespielt hat. Ja, egal. Nicht so wichtig, habe ich mich dann wieder mal vertüdelt. Nee, ich habe ihn mit John Morrison verwechselt, in der Tat. Ach, Carlito war ja auch da, hat mit dem Apfel rumgespuckt. Ich erinnere mich noch tatsächlich gut. Ja, da komischerweise, da hat Meltzer nur 3,5 Sterne gegeben für das Leitermatch, oder nur 3,25 sogar.
Für mich eines der besten,
ja,
noch bis heute.
Für mich weit über 4 Sterne das Leitermatch, aber gut, Meltzer, ja, ist manchmal ein bisschen individuell in der Art und Weise, wie er bewertet, oder ist zumindest nicht mit Chris und mir immer auf einer Wellenlänge. Ja, damit, meine Damen und Herren, haben wir die heutige Ausgabe wieder gut hinter uns gebracht und wir schauen mal, was wir aus den User-Grüßen-Bereich noch anzubieten haben. Ich grüße wieder Vegeta, der fragte, was, Logan Paul hatte gute bis sehr gute Matches? Ja, die Frage macht deutlich, dass er wohl bei WWE lange nicht mehr reingeguckt hat. Also er findet, er sei ein peinlicher YouTuber und meine ich, ja, das kann man so sehen, aber ich habe ihm gesagt, dass tatsächlich Logan Paul fast nur gute Matches in der Tat hatte, nach meiner Sichtweise. DDP hat noch ein bisschen weiter aufgeklärt. Tiffy hat nicht nur Bitch gesagt, sondern sie hat Black Bitch gesagt. Und das ist in der Tat, ich erinnere mich auch wieder, das ist in der Tat problematisch. Das sollte man sich durchaus überlegen. Da haben wir uns dann noch ein bisschen drüber philosophiert. Der gute Bautz da hat sich auch noch zu Wort gemeldet. Ebenso wie Vegeta und Rivera, wie soll ich die noch auseinanderhalten? Die heißen ja von anderen. Also Vegeta hatte ich und Rivera hat sich dann auch noch im Board in Bezug auf Sami Zayn geäußert und er ist genau wie wir der Auffassung, dass Sami Zayn wohl weder Kritik noch Lob äußern wollte in Bezug auf das Booking, den Vergleich mit Hunter und Vince, sondern dass er wohl einfach seinen Gedanken Ausdruck verliehen hat, ohne eine Wertung einzubeziehen. So viel von unserer Board-Fraktion.
Ja, ich habe mir ein paar Sachen aus YouTube herausgenommen. Und zwar Y2J2K24. Die Qualität der B-PLEs, Pay-Per-Views der WWE, in letzter Zeit stark gestiegen. Und noch bei King and Queen of the Ring war jedes Einzelmatch gut bis herausragend. Ja. Felix Richter war auf jeden Fall ein starkes Match. Nach dem ersten AKO hätte eigentlich Schluss sein müssen. Die Match-Story mit dem verletzten Knie war aber auch gut erzählt. Bin jedenfalls happy. Sunwater, es gibt ein Video von Triple H bei X Twitter wegen dem Shitstorm, wo er gefragt worden ist, wieso der Ref einen Freecount gezählt hat, obwohl Randys Schulter oben war. Er meinte, er hätte nicht gewinnen dürfen, aber eine Entscheidung des Referees kann man nicht anfechten. Finde ich eigentlich gut, dass man das nicht einfach nur ignoriert, falls es ein Fehler war oder sowas, sondern man geht drauf ein. Da werden die Fans nicht für blöd gehalten. Sandstone, toller King of the Ring. Es war schon in meiner Kindheit mein Lieblings-Pay-Per-View seit dem King of the Ring 1994. Ich hoffe, man behält diese jährliche Tradition nun bei. Schade nun, dass es in Saudi-Arabien stattfindet. Ja. Tatsächlich. Oh, übrigens, Kevin Owens war auch vor Ort. Also er hat Randy kurz rausbegleitet, finde ich aber durchaus spannend, dass er den Weg gemacht hat.
Allein, dass er aufgetaucht ist.
Yep. Also da hat sich offenbar auch die Situation bei ihm wohl, ja, hat sich überreden lassen. Spechter, hat Spaß gemacht. In-Ring-Action ziemlich gut. Mag die Saudi-Show nicht so, aber dafür war die Crowd echt ganz okay. Insgesamt kurzweilig, aber auch nichts, an das man sich in 5 Jahren noch erinnert. Was habe ich mir noch? Ja, Hiroko. Unzufrieden damit, dass absolut nichts von Uncle Howdy kam, obwohl in den Codes die Rede vom 25.05. war. Ja, ich bin mir nicht sicher, was da passiert ist. Ist natürlich ein schlechtes Omen für diese Gruppierung. Ich glaube, es wird wohl eher bei Clash at the Castle stattfinden oder vielleicht sogar erst bei Money in the Bank.
Wenn überhaupt. Also man munkelt, dass WWE wohl ein bisschen ernüchtert sein soll in Bezug auf die Reaktion seitens der Fanbase, was diese Einspielung angeht. Man hat so ein bisschen sich so ein mysteriöses Rate- und Gerüchtespiel erhofft, aber irgendwie scheint es keinen zu interessieren letzten Endes, bis auf ein paar. Und kann sein, dass das Ganze fallen gelassen wird, bevor es überhaupt über die Bühne geht. Was ich sehr bedauerlich finde, denn ich glaube, Bo Dallas wird in der Uncle Howdy-Rolle einen geilen Job machen. Also ich bin ja ein großer Bo Dallas-Fan, bekennenderweise. Und na gut, er ist der Bruder von Bray Wyatt. Also und auch Bo Dallas ging ja nun wirklich krass unter Wert raus, was sein Main-Roster ran anging. Ich glaube, der wird da schon was Cooles draus basteln.
Ich hätte auch Interesse, ganz ehrlich. Vor allem wegen Bo Dallas. Aber das Thema ist, ich glaube, dieses Ratespiel ist auch ein bisschen ausgelutscht aufgrund von der damaligen Rückkehr von Bray Wyatt. Da hat man es ja genauso gemacht mit dem White Rabbit.
Ja.
Von daher, ja, es dauert halt ein bisschen zu lange. Der Hot Chicken Flavored Lamour, netter Event, ähnlich wie Backlash, aber lässt mich etwas unbefriedigend zurück, wenn wir nur die Hälfte eines Pay-Per-Views zu sehen bekommen. World Title, der andere Women's World Title, Tag Team Title, Kevin Owens, AJ Styles, die Hälfte der Stars fehlte einfach. Ja, das stimmt, aber gut, ist auch ungefähr so viel Platz bei 5 Matches und ganz ehrlich, ich würde im Moment die 5-Matches-Situation nicht unbedingt ändern. Ressavlarenim, eines muss man Logan Paul lassen, seine Athletik ist echt brillant, der Frog Splash ist eine Augenweide.
Oh ja.
Und Sunwater, live boring morgen. Werde null warm mit der und nun hat eine Jobberin den Titel. Skip. Ein bisschen hart, finde ich, aber ja, ich weiß ungefähr, wohin er hin will. Ja, das sind die ein paar, die ich rausgesucht habe. Erneut wieder über 50 Kommentare. Vielen Dank dafür und ich gebe mir Mühe, auch immer ja, unterschiedliche User heranzunehmen, aber hier glaube ich, habe ich das Ganze ein bisschen im Rahmen von King and Queen of the Ring mir ausgesucht.
Ja, dann sage ich herzlichen Dank für die Herauspickung der Kommentare und herzlichen Dank wieder an euch für die ganzen Kommentare, die auf YouTube aufgelaufen sind. Warte mal, ich will mal kurz gucken. Ich glaube, auf der Startseite haben wir auch einen verstreuten Kommentar. Den will ich jetzt nicht unter den Tisch fallen. Ja, nee, da war der Wunschvater des Gedankens. Es ist kein Kommentar auf der Startseite. Ich dachte, ich hätte einen gesehen. Aber aus der letzten Woche waren es, glaube ich, 2 und die habe ich, glaube ich, auch schon verbraten. Phil Brooks und Don't Say My Full Name hatten wir letzte Woche ja schon eingespielt, wo es um Umzugsfragen von Chris ging. Ihr seht, ich lechze immer nach Startseiten, aber die sind alle rübergewechselt, entweder ins Board oder auf YouTube. Die Startseitenkommentare sind verwaist. Früher war das immer der Anknüpfungspunkt für die Grüße. Es hat sich alles ein wenig verlagert. Ja, meine Güte, andere Zeiten, andere Sitten. Wir sind damit aber für heute am Ende und ich gebe Schlussworte nicht aus Wien, sondern wieder aus München an den Chris und dann machen wir einen Deckel drauf.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich merke, wir haben wahrscheinlich wieder ein bisschen übertrieben, aber ja, das war viele interessante Aspekte und Punkt hat wieder sehr viel Spaß gemacht und es geht ja fromm weiter, also Clash at the Castle in Schottland ist das nächste. Wird entsprechend wahrscheinlich wieder eine coole Crowd geben. Die warten natürlich alle auf Drew McIntyre und da bin ich sehr gespannt. Es wird wahrscheinlich wieder ein gutes Event, so wie WWE im Moment liefert. Bin gespannt, was bei SmackDown passiert. Das werden wir nächste Woche besprechen und bis dahin wünsche ich eine schöne Woche und ja, auch ein schönes Wochenende. Bis bald.
Da habe ich nichts mehr zu ergänzen. Bleibt gesund, bleibt fröhlich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.